bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
Damals in der Podcast Folge 2 mit mir, als ich noch sehr laut geredet habe und du sehr leise,
hatten
wir noch nicht dieses perfekte Mikrofon.
Das ist perfekt.
Wir haben jetzt ein perfektes Mikrofon und einen perfekten Gast. Willkommen, Daniel Gensch. Es geht los.
Willkommen. Wir nehmen schon auf.
Ja.
Das muss man einem doch sagen.
Nee.
Sie überrascht gern.
Ich überrasche gern.
Sie hat den Überraschungsmoment gern auf ihrer Seite.
Ich frage trotzdem die ersten Fakten ab, Sebastian.
Leg los, haust das Konzept ja total über den Haufen.
Daniel Gensch, wo arbeitest du im Moment?
Conspiracy Inc.
Wo ist das?
In Schöneberg, in der Nähe vom U-Bahnhof Kleispark an der U7. Auf einem wunderschönen zweiten Hinterhof in einer sehr schönen Remise.
Und bei wem?
Bei dem wundervollen Onkel Alan.
Und wer hat damals in diesem Haus gewohnt? In dem du jetzt tätowierst.
Na, in der Remise selber, weiß ich nicht, wer da drin gewohnt hat.
Hausmeister.
Ich glaube, das war tatsächlich mal ein Jugendheim oder irgendwie sowas.
Ach,
so ein Auffangbecken.
Ein Berghof.
Aber in dem Vorhaus hat David Bowie gewohnt und Iggy Pop.
Krass.
Im jetzt berühmten David Bowie Haus.
Im berühmten David Bowie Haus.
Ach, dann ist es das David Bowie Haus geworden und nicht das Iggy Pop Haus.
Nee.
Das ist auch fies.
Nee, Iggy Pop hat da rausgeschmissen, weil der wohl unordentlich war und dem das Essen weggefuttert hat.
Ach. Es gibt verschiedene Spekulationen darüber.
Nick Cave hat auch mal irgendwo in Berlin gewohnt, oder? Der hatte dann so ein...
Das weißt du ja, du hast ja die Connection zu Nick Cave.
Die Connection, weil ich einmal auf dem Konzert war und ihm zugewunken habe.
Weil du mit ihm in der Aufstellung gesprochen hast.
Ach so, na eben, stimmt. Ja, stimmt, ey, das ist ja voll mein Soul-Buddy.
Aber um dich soll es halt nicht gehen.
Warte mal, das werden wir nochmal rausfinden. Ich kann mich schön dazwischen drücken. Wessen Ego ist größer?
Wir fangen jetzt an mit etwas, was wir etablieren möchten, mit jedem Gast, der hier ist. Und das ist die Quickie-Runde mit Sebastian Domaschke.
Quickie-Runde klingt irgendwie seltsam, oder?
Mir ist noch kein gutes Wort dafür eingefallen.
Ja, ich habe auch überlegt, mir auch nicht. Die Quickies. Daniel, bist du bereit?
Ja.
Streetshop oder Privatstudio?
Privatstudio.
iPad oder Handarbeit?
Handarbeit.
Freehand oder Stencil?
Stencil.
Flash Wannadoo oder Custom Design? Mitte.
Gibt es ein 50-50?
Also klar, Logo.
50-50.
Hälfte, die goldene Mitte. Was ist dir wichtiger, Inhalt oder Form?
Form.
Form? Da hast du ein bisschen gezögert, ja?
Ja, muss man ehrlich sein, ist Form.
Gut. Lieber weibliche Kunden oder männliche Kunden?
50-50.
50-50, der Junge ist gerecht. Lieber Walk-ins oder Stammkunden?
Stammkunden.
Ja. Backpiece oder Underboob?
Backpiece.
Rotary oder Spule?
50-50.
50-50. Einweggriffstück oder Stahlgriffstück?
Obwohl ich Einweggriffstücke gerade benutze, würde ich sagen Stahlgriffstücke.
Lidocain, TKTX, Emler oder pure Willenskraft?
Bei mir selber Lidocain, bei meinen Kunden bitte pure Willenskraft.
Geil, endlich mal jemand, der ehrlich ist. Hast du überstanden.
Das waren die Quickies.
Das waren die Quickies. Wir können jetzt noch weiter sexuelle übergehen und dann noch Quickie-Fragen stellen. Aber ich würde jetzt erstmal auf dem beruflichen bleiben.
Ja, bitte.
Ich würde gerne noch eine Frage ausführlicher beantwortet haben. Warum Form vor Inhalt?
Weil für mich Tattoo immer noch ein Körperschmuck ist. Und im Endeffekt lässt du dich tätowieren, weil du willst, dass es gut aussieht.
Ja, aber dann hättest du doch Underboob nehmen müssen.
Ja, aber es geht ja darum, was ich gerne mache.
Ja, stimmt.
Und beim Underboob, im schlimmsten Fall jetzt verschwindet das Bild in ein paar Jahren unter der Anatomie.
Biotattoo praktisch.
Wir dürfen nicht gleichzeitig trinken. Keiner hier am Tisch.
Die Chefin hat es gesagt.
Nee.
Es gibt klare Regeln.
Ist mir nur eingefallen gerade. Das können wir transparent jetzt deutlich machen. Und du darfst nicht immer ins Wort fallen.
Oh Gott, ich bin gleich sofort in der Schockstarre.
Ich hab's gemerkt.
Im energetischen Korsett.
Mach doch mit deinen Fragen weiter.
Nee, die Quickies sind ja vorbei. Ich bin jetzt in meinem Korsett und ich übergebe an dich, Polly.
Schrecklich. Daniel, wie bereitest du dich auf einen Termin vor?
Nein, in erster Linie werde ich mich erstmal mit meinem Kunden zusammensetzen, wenn es geht. Also ich finde es immer gut, wenn Leute aus Berlin sind und wenn du die einladen kannst in den Laden, dass du mal einen Blick auf die Stelle kriegst, wie viel Platz du hast, wie vielleicht die Hautbeschaffenheit ist und vor allem, dass du halt auch einen Eindruck bekommst von den Menschen, was der kriegt. Es gibt ja Leute, die wollen vielleicht zweimal das gleiche Motiv haben oder zwei Leute wollen das gleiche Motiv haben, sind aber an sich komplett unterschiedlich. Dann würde ich bei dem einen vielleicht mehr Schwarz benutzen, bei dem anderen das ein bisschen freundlicher aufbauen oder je nachdem. Und das finde ich immer ganz gut, vorher zu wissen, wie der Mensch halt ist.
Skizzierst du denn schon vor, also direkt? Also nimmst du das Motiv und machst grobe Skizzen oder nimmst du eigentlich nur den Platz?
Mal so, mal so. Es kommt drauf an, wenn ich direkt eine Idee habe. Manchmal habe ich, wenn mir ein Kunde mit einem Motiv entgegentritt, sofort ein Bild im Kopf, wie ich das machen würde. Dann nehme ich mir manchmal einen Stift und skizziere direkt auf den Körper.
Aber du machst das jetzt nicht detailliert und so als Vorskizze?
Nee, ich erkläre grob, was ich machen würde, damit der Kunde auch direkt weiß, was er kriegen würde. Dann kann er direkt auch sagen, ob ihm das gefällt oder nicht.
Ja, genau. Also schon ein Missverständnis schon mal ausräumt. Ja. So, ne?
Und ansonsten nehme ich eher eine grobe Form ab und erkläre, was man vielleicht nicht machen sollte, weil etwas sonst zu weit in den toten Winkel abdriftet oder durch eine Körperbewegung sich verziehen würde oder irgendwas. Und, ja.
Wie bereitest du dann das Motiv vor?
Ich zeichne es.
Wie? Erklär den Prozess.
Ist halt auch immer unterschiedlich, ne? Also ich habe viel Archivmaterial, ich habe viele Referenzen auf Pinterest in meinen geheimen Ordnern, die keiner sehen kann.
Was hast du denn vor Pinterest gemacht? Es gab ja noch eine Zeit vor Pinterest.
Ich glaube, da habe ich noch nicht tätowiert.
Cool, da können wir gleich den Bogen schlagen. Seit wann tätowierst du?
Seit 2011.
Okay. Ja. Weiter. Achso, wir waren bei Pinterest.
Na eben. Pinterest war voll der Killer.
Achso, ja. Aber er hat die geheimen Ordner bei Pinterest.
Ja, da
in denen sind alle deine Recherche-Sachen
drin. Genau, da habe ich meine Referenzen, mein Archiv drin. Und je nachdem, was es ist, gucke ich dann entweder da rein oder suche mir, wenn ich da vielleicht noch nicht irgendwie was Passendes habe, nochmal was über Google raus. Manchmal kommt es auch vor, dass ich es halt einfach direkt zeichne.
Wen
das ist
du
immer
Bücher?
Unterschiedlich.
Hm? Bücher?
Eher selten.
Jo.
Eher selten. Ich weiß auch nicht, ich glaube irgendwie in den Büchern, das was ich in den Büchern habe, das habe ich alles so im Kopf, dass ich da eigentlich nicht mehr nachgucken muss.
Ja.
Und die Bücher, die ich habe, sind größtenteils auch Bücher, die jeder andere hat. Das heißt, wenn ich mir da irgendwie was raussuchen würde, dann würde das zwangsweise nach einer Tätowierung von jemand anders aussehen.
Dann reproduzieren sich alle selber einfach.
Nee, diese bekannten Dover-Bücher zum Beispiel. Ja. Dover ist eine Zeit lang, hat jeder zweite Tätowierer benutzt. Jede Clipart-Grafik, die irgendwie mal aufgegriffen wurde, war in diesen Büchern drin.
Ja, genau, das ist schon voll so ein Archiv gewesen. Die Frage ist halt, wie groß Pinterest das war. Wenn ich jetzt, es kommt auf die Suchbegriffe an. Ne? Wenn du kreative Suchbegriffe hast, kannst du schon noch Unikate bekommen. Also was heißt Unikate, aber seltene Referenzen. Greifen irgendwann alle drauf zu, auf dieselben Bilder? Das ist dann die Frage.
Also bei mir ist ja das, wenn ich eine Referenz benutze, ist eine Referenz nicht, heißt nicht, dass ich das Bild komplett so abzeichne, wie es da ist. Ich nehme eine Referenz nur als Unterstützung, dass ich weiß, wenn ich beispielsweise ein Krokodil zeichnen soll, wie sieht ein Krokodil anatomisch wirklich aus. Manchmal suche ich es mir vielleicht in einem bestimmten Winkel, wenn ich einen bestimmten Winkel zeichnen will, dass ich auch genau weiß, wie sieht zum Beispiel der Gaumen aus oder so. Aber in der Regel zeichne ich alles trotzdem freihand. Also auch in dem Stil, den ich vorher gemacht habe, wo ich viele Porträts gezeichnet habe, habe ich die Porträts alle freihand gezeichnet. Das heißt, die Gesichter, die Bilder gab es nicht als Fotos.
Du bist ja, glaube ich, der Einzige gewesen, oder?
Nee. Mein toller Kollege Sebastian Brade macht das auch so.
Grüße an Sebastian Brade, das machen wir nämlich immer. Wer einen Namen erwähnt, muss ihn grüßen.
Grüße an Sebastian Brade.
Du hast es jetzt schon selber... Was?
Mein Korsett wird immer enger.
Warum?
Wir machen das jetzt immer so. Wir müssen alle grüßen. Ich mache gleich einen Handkreis.
Nein, okay.
Das Gayatri-Mantra, komm.
Wir müssen es nicht immer machen. Du hast es jetzt schon selber gesagt, dass du deinen Stil gewechselt hast. Damit sind wir jetzt schon bei einem tiefen Kern in diesem Podcast mit dir. Also kannst du jetzt auch gleich anfangen zu erzählen, warum du das gemacht hast.
Zum einen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich mit meinen Motiven, mit meinen Motivideen und den Aufbauten irgendwie für mich selbst am Limit war. Ich hatte das Gefühl, dass ich größtenteils mich immer selber wieder wiederholt habe, kopiert habe. Dadurch, dass ich mit Sebastian, also mit Basti, sehr, sehr viel zusammengearbeitet habe und auch das Gefühl hatte, dass sich dieser Stil, den wir beide gemacht haben, aus uns beiden auch entwickelt hat, hat sich da auch immer ziemlich viel wiederholt und geähnelt. Und dann kommt noch dazu, dass ich diesen ganzen Neo-Traditional-Kram einfach nicht mehr sehen kann.
Für die, die es nicht wissen, sollten wir vielleicht sagen, dass du vorher Neo-Traditional gemacht hast. Und jetzt? Ja. Was würdest du sagen, machst du jetzt?
Oh ja, ich kann das gar nicht bezeichnen. Ich finde, da gibt es keinen, ich weiß es nicht. Es ist eher ein Mix aus allem, was mir gefällt. Also der Stil selbst ist ja auch noch nicht ausgereift. Ich mache das seit Anfang des Jahres.
So. Ja, siehst du, das wäre meine Frage, wie lang das eigentlich ist. Ist das ein fließender Übergang oder ist das eine Entscheidung gewesen so an einem Tag? Ey, ich hab's satt, Alter. Ich hab keinen Bock mehr auf Frauenkörper mit Tieren kombiniert. Oder war das...
Frau mit Vogel und Schlüssel.
Oder Kompass.
Also es gibt ein Projekt, was ich hatte, was so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt dafür war, dass ich wirklich gesagt habe, ich mache kein Neo-Traditional mehr, ich will es nicht mehr machen. Und zwar habe ich bei einer guten Kundin von mir ein komplettes Bein gemacht, also ein Bein-Sleeve. Wirklich ein zusammenhängendes Ding, nicht gepatcht irgendwie aufeinander, bis das Bein voll war, sondern es ist wirklich, es wickelt sich komplett einmal rum, genau, aus einem Guss, eine Szene. Und ich habe den Entwurf habe ich an einer Schaufensterpuppe gezeichnet. Das Problem bei der ganzen Sache war, dass die Schaufensterpuppe größer war als meine Kundin.
Ach, das macht was aus?
Ja, und beim Aufsetzen musste ich das ganze Bild so weit kleiner skalieren, dass die Gesichter in dem Entwurf teilweise so klein wurden und die Details so klein wurden, dass das an sich nicht mehr so funktioniert hätte. Das heißt, ich musste sehr viel rausnehmen. Das hat zwar funktioniert, aber es hat mir klar gemacht, dass es einfach schöner wäre, Sachen klarer zu gestalten und diese Details rauszunehmen und das Ganze einfacher zu gestalten, damit es auf Dauer besser hält und du vom Weiten das vielleicht ein bisschen besser und ein bisschen einfacher erkennst, was da drauf ist und du nicht erstmal 10-mal rumlaufen musst, um jede Ecke wirklich zu begreifen.
Also Fernwirkung finde ich voll wichtig.
Genau. Und das ist beim Neo-Traditional einfach überhaupt nicht der Fall. Das ist so verschnörkelt und in jede Ecke wird noch irgendwo ein Detail reingeknallt und vielleicht da nochmal mit einer Sima irgendwo ein kleines Haar reingesetzt. Und das, also wie gesagt, zum einen kann ich es nicht mehr sehen und zum anderen finde ich eine einfachere, grafischere Gestaltung einfach schöner, ansprechender, zeitloser und haltbarer.
Was ist seitdem passiert, seit du den Stil gewechselt hast?
Ich habe den Laden gewechselt.
Ja, das stimmt. Ist
fluchtartig abgehauen.
Also Daniel war vorher bei Brust oder Keule, zusammen mit Sebastian Brade und Marco Schmidkunst. Aber im Sinne von, was hat der Stilwechsel mit deiner Arbeit gemacht, mit dir, mit deinen Kunden, mit der Art, wie du tätowierst? Hat sich irgendwas verändert?
Na, einfach war es nicht. Also ich hatte einen kleinen Kreis an Stammkunden, die natürlich auf den Neo-Traditional Stil eingeschossen waren und diese Sachen noch weiter haben wollten. Ich habe viele Anfragen in der Richtung weiterhin bekommen. War nicht einfach den Leuten zu sagen, dass ich das nicht mehr machen möchte.
Springen dann konsequent alle ab?
Abgesprungen sind sie nicht. Einige haben es verstanden. Ich habe den Leuten ja auch erklärt, warum ich es nicht mehr mache.
Ja.
Einige hatten überhaupt kein Problem damit, weil die sowieso auch von anderen Leuten schon tätowiert wurden, die auch schon Oldschool-Stil gemacht haben. Und das einfach da ja auch gut zusammengepasst hat. Ja, und andere, denen habe ich dann halt versucht, Alternativen zu bieten und habe sie entweder an Sebastian verwiesen oder an Björn oder Jolien, je nachdem. Also wirklich da, wo ich weiß, dass das, was sie haben wollen, dass sie das bei den Leuten kriegen und da in guten Händen sind.
Was machst du, wenn du das anpasst? Also immer innerhalb, du hast vielleicht linker Arm, das Neo-Traditional Sleeve von dir und der will den rechten Arm. Bist du konsequent und sagst...
Ja, also bei sowas ja. Wenn es auf einem Arm ist oder auf einem Bein, dann versuche ich einen Kompromiss zu finden, sodass es trotzdem zusammenpasst. Ich habe eine Kundin, die hat ein Bein von mir angefangen gehabt mit Neo-Traditional. Da habe ich jetzt vor kurzem einen Vogel auf die Oberschenkelrückseite gesetzt und den natürlich einfacher gemacht, als ich ihn damals gemacht hätte, ihn aber trotzdem von der Position, vom Schwung ein bisschen mehr wie die alten Sachen gemacht.
Und dann den Hintergrund, den lässt du dann auslaufen oder wie?
Also das Motiv hat gar keinen Hintergrund. Bei dem Projekt war das sogar relativ einfach, weil die Motive an sich alle geschlossen waren.
Ah, okay.
Also da musste ich nicht irgendwie was ansetzen. Mhm. Ich bin einfach nur in die Lücken reingegangen und gut ist.
Ja, ich kenne das nur, wenn du jetzt vom Sleeve auf Patchwork umwechselst, dass es dann irgendwelche schon schwierig wird. So, wie läuft so der Hintergrund aus oder sowas? Das kann schon irgendwie schwierig sein, aber in dem Fall nicht.
Also bei einem Sleeve würde ich das auch nicht machen. Bei einem Sleeve würde ich sofort so weitermachen, wie ich ihn angefangen habe. Einfach damit es trotzdem ein Konzept ergibt zum Schluss.
Da ist dann der Kompromiss, also da ist das Endergebnis dir dann wichtiger, als du sagst, okay, ich ziehe jetzt knallhart mein Ding durch.
Klar.
Also es gibt Kompromisse, Übergangsphasen.
Gibt's, ja. Mhm. Wenn es ein neues Motiv ist, wo ich sagen kann, okay, gut, da kann ich das genauso gut in dem neuen Stil machen, dann würde ich es lieber im neuen Stil machen. Oder mache ich es im neuen Stil. Neo-Traditional selber mache ich gar nicht mehr. Mhm.
Tut es dir weh, dass manche Kunden dadurch nicht mehr kommen?
Kann ich so nicht sagen. Ich bin froh, dass einige von den Kunden bei Sebastian gelandet sind. Da sind sie in super Händen. Ich sehe die Kunden trotzdem wieder. Ich bin den Kunden nicht böse. Ich kann das verstehen. Ich finde das völlig normal. Gleichzeitig habe ich viele Kunden, die ich früher hatte, die dann eine ganze Zeit lang nicht mehr zu mir gekommen sind, weil mein Stil sich eher in eine Comic-Richtung entwickelt hatte, sind jetzt wieder da, weil die Sachen wieder ein bisschen klassischer
sind. Ach so, ja. Also die haben abgewartet praktisch.
Quasi.
So gut. Passt. Hey, du hast die Kopfhörer abgenommen.
Ich habe es nicht gemerkt, dass ich die noch auf hatte. Jetzt ist es mir gerade aufgefallen.
Fühlt sich besser, oder?
Fühlt sich besser an, ja. Hey. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es ist nicht mehr so viel Kontrolle.
Oh, das ist doch toll, ey.
Ich habe.
Lass mal Kontrolle ab. Los, wir ziehen nur Hosen aus.
Ab jetzt wird's echt.
Hat hier jemand seine Hosen ausgezogen?
Nee, hat seine. Nur kollektiv, wenn dann.
Auch.
Wir wollen nicht gedisst werden.
Wir ziehen uns nachher aus nochmal.
Ey, ich greife das gleich mal oft mit Conspiracy Inc. Ich war ja letztens da bei dir zum Tätowieren. Wie beschreibt man die Atmosphäre? Mich würde mal interessieren. Also ich kann jetzt natürlich auch erzählen, wie ich die Atmosphäre empfand, aber was erwartet, wenn ich jetzt zu dir komme, war vorher vielleicht bei Brust und Keule, was erwartet mich jetzt?
Ein sehr ruhiger und sehr eigentlich fast familiärer Laden.
Ja.
Also Alan wohnt in dem Laden mit seiner Freundin und einem guten Freund, der auch bei ihm ab und zu, also quasi einmal im Monat tätowiert. Die wohnen oben drüber. Mhm. Der Laden selber hat direkt die Treppe im Laden nach oben in die Wohnung. Ist natürlich nicht für die Kunden zugänglich, aber das macht das Ganze ein bisschen privater.
Ja.
Wir haben zum Beispiel die Pflicht, dass die Kunden ihre Schuhe ausziehen, haben für alle dann Schlappen da, dass sie im Winter nicht die Füße abfrieren.
Wie im Museum.
Aber das macht es halt irgendwie so ein bisschen, das gibt ein kleines bisschen Wohnzimmeratmosphäre.
Ja, kann ich bestätigen, das fand ich auch so.
Ich finde es dadurch halt einfach ein bisschen privater. Man fühlt sich quasi privilegierter, dass man dort sein darf. Auf diesem auch noch zweiten Hinterhof, wo man im Vorderhaus überhaupt nicht mitbekommt, dass da hinten überhaupt noch so ein Laden ist. Fand ich schön. Und bei uns im Raum, wir arbeiten zu dritt in einem großen Raum. Mhm. Basti sitzt mir gegenüber. Ellen hat quasi so einen etwas separateren Bereich, der durch zwei Säulen getrennt ist, einfach von unserem Raum. Wir teilen uns die Musikanlage, was super funktioniert bisher, weil wir alle eine sehr, sehr gute Musik, wie soll man sagen?
Wir haben alle einen sehr guten Musikgeschmack.
Einen sehr guten Musikquerschnitt, würde ich sagen.
Kann man doch sagen.
Ja. Haben die.
Ja.
Das Lustige ist, ich glaube, dass wenn man Ellen sieht, dass man am Anfang erstmal irgendwie erwartet, dass Metal, Black Metal und Geschreie und Geschrammel läuft und ständig irgendwelche langhaarigen Typen durch den Laden rennen. Aber Ellen ist wahnsinnig professionell und ich finde es das super, dass der halt wirklich auch von seinem Musikgeschmack sehr weit gefächert ist.
Also der achtet alles auf die Stimmung und zieht das nicht als Konzept knallhart durch.
Also letztens hatten wir einfach, weil es gut gepasst hat und das die Stimmung aufgeheitert hat, einfach die ganze Zeit James Bond Soundtracks gehört. Die ganzen Titelsongs und davor lief. Ellen hat ein kleines Ritual, immer wenn alle zusammenarbeiten. Wenn wirklich jeder im Laden ist, dann gibt es War of the Worlds, das Musical mit dem Sänger von Thin Lizzy.
Das muss durchgehört werden.
Das muss durchgehört werden. Aber es ist speziell, aber es ist nicht nervig. Es ist angenehm für alle Kunden. Und selbst wenn ein Kunde irgendwann mal sagt, dass ihm die Mucke auf den Keks geht, dann Kein Problem, machen wir was anderes an.
Ich finde es ja auch so krass, dass man unter Schmerzen ja auch so unfassbar genervt von bestimmter Musik ist.
Total.
Ich finde es total krass. Also selbst Musik, die ich eigentlich hören würde, wo ich auf Konzerte gehe oder so, jetzt alles, was schon so ein bisschen punkrockiger ist oder wo jemand schreit oder schautet, geht einem so auf die Ketten, finde ich, wenn man so 4 Stunden da liegt. Das finde ich total krass.
Oder das Gegenstück. Wo ich da bei dir war, hatte irgendwie so, was war das? Blues? Irgend so ein Blues-Sänger. Und das war so super gefühlvoll. Das hat mich sofort gecatcht.
Country also, haben wir oft.
Ja, so Country-Blues. Es war so leicht melancholisch. Und es passte halt so zu diesem Schmerz. Also durch den Schmerz bin ich irgendwie auch aufmerksamer geworden. Und dementsprechend war die Musik halt mega präsent. So. Also es, aber ich, genau, das kann natürlich auch in die andere Richtung schlagen und dir mega auf den Sack gehen. Kenne ich auch.
Also in dem ersten Laden, wo ich vorher gearbeitet habe, war das so, dass wir auch eine Anlage hatten, die komplett mit jedem Raum gekoppelt war. Und der Chef hatte damals mehr oder weniger die Musik entschieden. Er selber hatte EBM gemacht, das heißt Electronic Body Music.
Von welchem Laden redest du jetzt?
Stechwerk.
Ah.
Und da war ich noch Lehrling.
Möchtest du Stechwerk grüßen?
Ich möchte Eugen Schreiner grüßen.
Nein, schön.
Alles gut. Ich habe mit Mike und mit allen anderen kein Problem. Alles, ich grüße alle aus dem Stechwerk. Ja.
Aber als erstes Eugen.
Geil, ich freue mich schon auch auf andere Gäste, wo das immer wieder so eine Situation gibt.
Wo ist sie?
Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, dass das teilweise sehr anstrengend war, diese Musik hören zu müssen, ja. Weil das wirklich überhaupt nicht meine Musikrichtung ist. Und wenn du dann einen kleinen Schmetterling auf ein zartes 20-jähriges Mädchen tätowierst, die unter Schmerzen das durchsteht und dann noch diese stressige Musik dazu hat, dann ist das für die wirklich keine schöne Erfahrung. Und ich persönlich finde, dass meine Tätowierung, die Atmosphäre, die du in dem Moment hattest, immer mitschwingt. Also du willst ja auch kein Trauma auslösen, dass diejenige jedes Mal, wenn sie an ihr Tattoo denkt, so denkt, boah, das war das Schlimmste, da gehe ich nie wieder hin. Wie viele Leute gehen für ein großes Motiv zu einem Tätowierer, kriegen die Linien und gehen nie wieder hin, weil sie vielleicht den Laden schrecklich finden.
Ja, ne?
Ich finde die Atmosphäre und dass du mit dem Tätowierer und vor allem mit den anderen Leuten klarkommst, wahnsinnig wichtig. Und da gehört die Musik, finde ich, hat einen großen Teil. Einen großen
Einfluss das war auch drauf. So in der Frage mit drin, wie schaffst du da Atmosphäre, was ist dir wichtig? Ich finde es spannend, dass das ja das, in einem eigenen Laden ist es sehr einfach zu gestalten oder in einem eigenen Raum zu sagen, okay, ich mache meine Mucke, aber dass ihr da irgendwie alle drei zusammenkommt und tatsächlich zu dritt irgendwie eine Kompromiss hört sich das gar nicht an.
Das ist eigentlich ein Kompromiss, weil wir eigentlich mag jeder das, was der andere auch hört. Natürlich gibt es gewisse Sachen, wo man weiß, dass da bist du der Einzige, der das vielleicht gerne mag, aber das muss man ja dann nicht anmachen.
Kompromiss wäre Shuffle und jeder macht so sein Ding rein. Metal, Blues und EDM und dann immer abwechselnd. Oh, schrecklich.
Würde, glaube ich, nicht funktionieren.
Nee, hat keiner was vor. Fauler Kompromiss. Ey, du hast doch schon wieder eine Frage.
Platzt so ganz langsam, kommt immer hier hoch und dann ist es in meiner Kehle. Und dann
raus damit.
Eigentlich ist es nur, weil ich es jetzt gerne noch fragen wollte, weil es zu dem Thema gepasst hat. Zu welcher Musik tätowierst du gerade am liebsten und zu welcher zeichnest du am liebsten?
Tätowieren tue ich am liebsten gerade zu Alan seiner Musik, weil das endlich mal was Neues ist. Ich habe 5 Jahre mit Basti in einem Raum gearbeitet, über eine Spotify-Playlist.
Was eine Liste?
Die kenne ich sogar.
Egal,
die kenne ich wirklich.
Also sie hat 2000 Songs und ich kann jeden Song in- und auswendig, ich kann sie nicht mehr hören.
Obwohl er mal Shuffle probiert habt oder habt
ihr Shuffle auf Spotify kannst du vergessen. Cool. Spotify geht, glaube ich, nach Klicks und spielt dann die am meisten Klicks haben.
Und fängt immer wieder an. Ja. Bei Whitney Houston,
Dance with Somebody. Da kannst du 5000 Songs drin haben, es werden trotzdem nur 100 gespielt.
Schöne Grüße an Spotify. Wir wollen die Überarbeitung vom Generator haben da.
Vom Generator.
Generator.
Okay, und beim Zeichnen, das war jetzt tätowieren.
Beim Zeichnen, tatsächlich auch, ehrlich gesagt, fast Alans Musik, weil er hat mir einen Country-Sänger gezeigt, den ich sehr gut finde, Sturgill Simpson. Mag ich momentan sehr gerne. Und ansonsten von mir, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, aber Michelle Gurevich.
Ich weiß auch nicht, wie man sie ausspricht.
Genau so.
Auf jeden Fall genau so.
Coffee and Cigarettes finde ich ganz gut.
Ist es deine Musikempfehlung zu dem Podcast hier gerade? Ist gut.
Ja. Mhm. Ramones und vielleicht ein bisschen New Wave.
Suchst du dir das aus, um jetzt, sag ich mal, selber in gute Stimmung zu kommen, oder suchst du dir dann auch spezielle Mucke aus, um in die Stimmung des Motivs zu kommen? Sag mal, das ist ein düsteres Motiv, geht es dann eher, oder ist es unabhängig?
Das habe ich früher viel gemacht. Mhm. Ich habe früher viel beim Zeichnen, habe ich entweder einen Film angemacht, der dazu gepasst hat, mhm. so vom Thema, oder Musik angemacht, die zu der Stimmung passt. Mal funktioniert es ganz gut, würde ich vielleicht heute sogar auch noch machen. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Cowboy zeichnen würde oder irgendwie einen Western-Girl, würde ich mir vielleicht auch Country oder so ein bisschen Soundtrack von Red Dead Redemption anmachen oder so.
Hast du das gehört, als du mein Cowboy-Mädchen gezeichnet hast?
Keine Ahnung.
Da der Radio. Man denkt ja immer als Kunde, der Tätowierer könnte sich natürlich auch daran erinnern, an sowas.
Und dann stellst du also, fest.
Man denkt ja, weil das so eigens angefertigte Tätowierungen sind, wenn man bei Leuten wie euch Kunde ist, genau, dann denkt man ja auch, dass da ist jetzt überall auch was total Emotionales drin.
Aber du erwartest doch nicht wirklich, dass du weißt, welchen Song du oder welche Songs du gehört hast beim Zeichnen.
Nee, aber das ist natürlich, man denkt ja immer, man ist besonderer oder man ist besonders mit
oder
seinem.
Oder nur du. Denkst ja. Das.
Also mir ist schon klar, dass ich bei deinen Lückenfüllern, die zwischen die Hauptmotive kommen, du jetzt nicht daran denkst, wie besonders du jetzt für Polly diese Blume machst, diese immer gleiche Blume.
Ich mache das ja eh für mich.
Deswegen. Ja, genau. Lustig, Daniel macht das, glaube ich, auch zu einem großen Teil für sich. Aber ich will ja nur sagen, genau, frag gleich nochmal was, ich will ja nur sagen, man denkt dann immer, ja, an das Motiv würde er sich erinnern können und wie schwer oder wie nicht schwer oder wie flowy das gleich lief, als er das zeichnen musste. Man ist ja auch heutzutage als Kunde angegriffen, wenn das eigene Motiv nicht gepostet wird. Und das habe ich schon von vielen gehört, das ist jetzt nicht nur mein Ding, ne? Vor allen Dingen, wenn man irgendwie, Daniel, du hast früher mal gesagt, das weiß ich noch, als ich das erste Mal zu dir kam, 2000, keine Ahnung, 12.
Jetzt kommt's.
Ja, da hast du nämlich erzählt, so die richtig geilen Sachen, die kommen halt bei ihm dann auf Instagram. Mhm. So, wenn er echt super zufrieden ist.
So was habe ich gesagt.
Und dann suchst du natürlich nach deinem Motiv. Hä? Und dann denkst du natürlich, die Nixe ist nicht da. Warum? Dann war die nicht gut. Hat er die nicht gut gefunden? Ist da ein Fehler? Dann guckt man nach und denkt, oh, der fand die gar nicht schön. Der hat ein Tattoo gemacht, was der nicht schön fand.
Aber die Frage ist ja, warum ist dir das so wichtig, dass ich das Bild poste? Du hast es doch. Du siehst es doch.
Ja, ja, man will natürlich, wenn du das schon ausrufst, dass es diese Kategorisierung bei dir gibt, das hast du damals gemacht, ich weiß nicht, wie es heute noch ist, aber als du es damals ausgerufen hast, man will natürlich zu den Leuten gehören, die Prio-Bilder haben, ne? Also die hochgeladenen.
Aber es gibt ja auch Leute, die dir einfach so wenig freie Hand lassen und denen du vorher sagst, das und das wird nicht gut aussehen und sie wollen es trotzdem. Dann können die Leute ja nicht erwarten, dass du das Foto dann noch postest.
Nein, jetzt, wo ich mehr im Prozess auch drin stecke, weil ich euch besser kenne und so weiter und jetzt auch das natürlich miterlebe, wie Arbeiten entstehen, ist es auch nochmal anders. Aber so war die Vorstellung als Kunde vorher. Ich habe ja was Besonderes mir ausgesucht, du hattest mir nochmal Tipps gegeben, dann sind wir zum Motiv gekommen, dann hast du vielleicht 20, 30 Sirenenfrauen recherchiert, bevor du meine Sirene so perfekt gezeichnet hast, wie du sie dann gezeichnet hast, hast dabei ja an mich gedacht, hast dabei überlegt, wie könnte das bei Polly aussehen und so, sowas denkt man.
Und warum hast du nicht gepostet?
Hast du? Eine Zeit lang.
Ja, nur rausgenommen nach ein paar Tagen.
Hast du gesortiert? Du sortierst dann wieder aus.
Ja. Ich weiß nicht, warum ich die damals rausgenommen habe. Ich fand die ja gut, ich finde die auch immer noch gut.
Du machst sehr viele Tätowierungen in meiner Wahrnehmung und archivierst oder lädst gar nicht erst so viel hoch, wie du tätowierst. Warum?
Aus verschiedenen Gründen. Bei manchen Sachen, wenn ein Motiv größer ist und mehr als eine Sitzung braucht, bist du darauf angewiesen, dass du in der letzten Sitzung ein gutes Foto davon kriegst. Und manchmal sieht das halt bescheiden aus, wenn Linien und Schwarz schon abgeheilt ist und dann gehst du mit Farbe drüber. Das wirkt immer matschig auf dem Foto.
Ja.
Das heißt, du musst dann warten, bis das ganze Motiv wieder abgeheilt ist und bist dann wieder darauf angewiesen, dass der Kunde nochmal zu dir kommt. Manche Leute haben sich aber nur dieses eine von dir machen lassen und die siehst du dann nie wieder. Egal, wie zufrieden du eigentlich mit dem Motiv bist. Ich habe zum Beispiel vor kurzem einen großen Tiger tätowiert. Ich habe aber kein gutes Foto davon bekommen, obwohl ich den super finde. Ich muss warten, bis sich der Kunde wieder bei mir meldet, dass ich von dem abgehalten ein gutes Foto machen kann.
Das eignet sich auch ideal als Ausrede.
Aber also, es ist keine Ausrede.
Also, nee, nee.
Natürlich gibt es
das. Aber ich habe schon ziemlich oft gehört als Ausrede von Leuten, die dann gesagt haben, okay, ich fand es nicht so gut und deswegen konnte ich es nicht hochladen. Das ist nicht in deinem Fall. Sondern
also als Tätowierer legt man sich sowas ja immer zurecht. Hm. Aber also klar gibt es Sachen, die ich nicht hochlade, weil ich sie einfach nicht gut finde. Weil ich selber vielleicht einen Fehler darin sehe. Weil ich irgendwie sehe, das geht besser. Es gibt aber auch den Grund, dass ich das Motiv einfach vielleicht nicht nochmal machen möchte, weil ich weiß, es ist sehr gefällig. Mhm. Wenn ich das hochlade, würde ich vielleicht in der Richtung noch mehr Anfragen kriegen, möchte ich aber nicht.
Oh, das ist ein interessanter Ansatz. Also, dass du dann schon steuerst, irgendwie die Anfragen durchs Portfolio.
Ja, steuerst. Natürlich. Mhm. Das, was du anbietest, das wird natürlich auch nachgefragt.
Ja.
Wenn ich viel zeichne in der Richtung, was ich gerne machen würde, dann kriege ich in der Richtung auch mehr Anfragen. Mhm. Genauso ist es mit Tätowierungen. Wenn ich Tätowierungen hochlade, würde ich jetzt zwei Füchse hochladen, dann würde ich automatisch wieder zig Anfragen kriegen für Füchse.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Aber es gibt halt einfach Motive, die hat man vielleicht schon so oft gemacht, dass einem nicht mehr einfällt, wie man das noch anders darstellen kann.
Ab wann stoppst du das? Ab dem wievielten Fuchs? Sagst,
wollte ich auch gerade fragen.
Wie das kann ich nicht sagen. Ich finde, das kommt auch auf das Motiv an. Ich finde zum Beispiel, es gab ja eine Zeit lang, da haben sich viele Leute Füchse und viele Leute Eulen tätowieren lassen. Mhm. Ich persönlich finde, dass Füchse viel, viel eingeschränkter sind als Motiv als eine Eule. Mhm. Eine Eule kannst du in verschiedenen Farben, in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Arten, Rassen tätowieren.
Ja.
Ein Fuchs bleibt ein Fuchs. Ein Fuchs ist orange. Oder halt vielleicht ein Braunton. Dann kannst du vielleicht noch ein Schwarz-Grau machen, aber dann hört es halt auch irgendwann schon auf.
Ja, dann macht es auch nicht. Wenn du einfach eine Perspektive veränderst, es bleibt
irgendwie ähnlich. Irgendwann bist du fertig langweilig mit dem Motiv. Mhm. Und dann kannst du es vielleicht, also ich persönlich mit mir dann selber nicht mehr vereinbaren, wenn ich das Gefühl habe, dass ich dann ein eigenes Tattoo von mir, was ich so schon mal gemacht habe, dann kopiere oder das dem sehr, sehr ähnelt oder halt von einem anderen Tätowierer. Und dann sage ich, kann ich nicht mehr machen, möchte ich nicht mehr.
Ich finde es immer eine interessante Entscheidung, dass man sagt, ich habe jetzt drei Motive gemacht und jetzt läuft es ja eigentlich. Es wäre übelst einfach, das nochmal zu variieren, was ich persönlich öfters mache.
Stichwort Eremit.
Ja. Ich habe mal nachgeguckt, es sind gar nicht so viele.
Wir haben das Gefühl, es sind 9 oder so gefühlt.
Es sind 3. Aber ich mache viele Sachen.
Vorgestern oder so hast du was hochgeladen. Und da hat man nur gesehen, dass du schon mal den Körper, den Oberkörper angelegt hast. Ja. Aber irgendwie bis jetzt erstmal nur die Seiten schon ausstaffiert hattest. Und dann habe ich auch gesagt, das wird da oben in diese runde Form reinkommen. Ein Eremit.
Natürlich.
Wenn man nicht weiß, was man sticht. Eine Eremit.
Ich bin ja auch limitiert jetzt auf die 22 großen Arcana-Karten. Das kommt,
es gibt nur noch Hierophanten, Eremiten und Priester.
Genau.
Hohe.
Es wird jetzt hart limitiert. Ja. Aber die Sache ist so, dass man dann sagt, ich bin jetzt eigentlich gut drin, ich könnte es jetzt reproduzieren, damit mir das Zeichnen leichter fällt. Oder den Anspruch hat, oh nee, Alter, ich kann nicht mehr. Aber du entscheidest dich dann für den Anspruch, sagst, ich will weiter wachsen und,
ja,
und nicht jetzt so schnell einfach Motive.
Also zum einen fände ich es, glaube ich, ein bisschen frech, wenn ich von einem Tätowierer ein Motiv kriege und dann sehe, dass er das so oder sehr, sehr ähnlich schon bei jemand anders nochmal macht oder schon mal gemacht hat. Ja, dafür kommst du ja zu so Leuten wie Sebastian, wie dir oder wie mir, dass du halt einen eigenen Entwurf kriegst. Ein Custom-Tattoo.
Ja, ich finde das jetzt so spannend, jetzt im Bereich Tradition hast du ja schon festgelegte Form, also ein Panther ist ein festgelegtes Motiv, was jeder tausendmal wiederholen kann und es regt sich keiner auf. Machst du jetzt aber im Comic-Bereich immer, sag ich mal, wieder eine ähnliche Sache, dann wird es schon schwierig. Oder jetzt, wie im Bereich mit dem Eremiten, dann kommt man schnell in die Kritik. So.
Vielleicht ist das irgendwie dann so der Zeitpunkt, wo man dann für sich selber entscheidet, vielleicht wäre jetzt ein Stilwandel ganz gut.
Ja.
Weil dann kannst du alte Motive, die du schon mal gemacht hast, nochmal neu machen. Auf eine andere Art und Weise.
Ja.
Okay, ich hatte genau gerade jetzt nämlich die Frage im Kopf, wie lange zieht man das durch mit einem Stilwechsel, wenn man merkt, dass der nicht funktioniert?
Gibt es einen Stil, der nicht funktioniert?
Ja, das frage ich mich auch. Also wenn man, also genau, es gibt ja diese Übergangsphase und die ist ja nicht definiert, in wie lange die dauern kann und man macht die entweder hart, und du hast die ja recht hart gemacht, oder
zwei
macht
Jahre
man die, Worte. Genau, ich wollte fragen, ja, oder wie viel Zeit gibt man sich immer wieder zu sagen, naja, das braucht auch, die Leute müssen das erstmal sehen, verstehen, irgendwie, die Interessenten müssen erstmal kommen, bla bla bla. So, wie lange zieht man das durch oder bleibt man dann dabei, also so Idealismus versus irgendwie Geld verdienen und Stromrechnung muss auch noch bezahlt werden und irgendwie ist man ja auch ein bisschen Dienstleister seiner Kunden.
Das ist die große Frage. Das könnte jetzt auch so eine Entweder-Oder-Frage sein. Siehst du dich als Künstler, der dich selber darstellt, auch anderen Leuten, oder bist du Dienstleister und machst das, was die Leute wollen? Ne? Also kann man sich schon entscheiden, finde ich, für mich.
Ich finde, das ist so ein bisschen was von beiden.
Ah ja.
Klar bin ich irgendwo ein Dienstleister, weil die Kunden kommen ja zu mir mit ihren Ideen. Und nicht immer ist jetzt eine Idee die, wo ich sage, Halleluja, Gott sei Dank bist du zu mir gekommen mit dieser Idee, das muss ich unbedingt machen.
Machst das Beste draus.
Ich mache das Beste draus. Mhm. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass nichts Gutes mehr wird oder dass ich es schon tausendmal gemacht habe, dann mache ich es halt nicht mehr. Aber eigentlich jede Tätowierung, die ich annehme, habe ich dann Bock drauf und dann mache ich sie auch. Aber jetzt zum Beispiel mit dem Stilwechsel selber fand ich das besser, einen ganz harten Cut zu machen. Mhm. Direkt zu sagen, ich mache kein Year Tradition mehr, ich mache ab heute das. Weil wenn du so diesen Übergang machst, wenn du das so fließend wechseln lässt, dann dauert diese Entwicklung von diesem neuen Stil viel zu lange.
Zieht sich dann. Ne?
Ja, natürlich läuft man Gefahr, dass man das, was man dann in dem neuen Stil macht, noch nicht so ausgereift tätowiert. Hm. Beispielsweise Gesichter. Wenn man Gesichter auf einmal die Art und Weise, Gesichter zu zeichnen, verändert, läufst du erstens Gefahr, dass es den Kunden nicht mehr gefällt. Und diese, jetzt bei mir war das sehr hart vom Neo-Traditional, von diesem ganzen weichen und Detailkram auf sehr robust und sehr, sehr grafisch und sehr, sehr plakativ überzugehen. Ein sehr harter Cut. Ich brauchte diesen harten Cut, weil ich hatte irgendwie Angst, dass ich sonst nicht da reinkomme in dem, was ich eigentlich möchte. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber...
Nee, ich hab's verstanden.
Das ist nicht verwässert.
Das ist nicht verwässert. Dass du nicht, dann brauchst du mit dem Neo-Tradition nicht aufhören, wenn du den Neo-Tradition quasi mit reinziehst in den Oldschool. Es sei denn, das ist dein Konzept.
Ja, wollte ich mal sagen.
Aber wenn du wirklich sagen möchtest, eigentlich möchte ich das nicht mehr machen, ich möchte lieber das machen, dann mach das. Auch wenn es noch nicht ausgereift ist. Aber dann fang damit an, starte quasi bei Null, so wie du es am Anfang gemacht hast, und lerne dich da rein.
Fällt Kollegen sowas auf? Oder wird das beurteilt schon von anderen?
Was?
Dass du das machst? Gemacht hast oder jetzt diesen Stilwechsel hattest?
Also der Stilwechsel fällt jedem auf.
Genau, und wird es bewertet? Offen, also transparent?
Ja, also Basti sagt mir offen, welche Motive er kacke findet und welche er gut findet. Er sagt mir auch offen, was er an dem Stil kacke findet, was er an gut findet. Ich will nicht sagen, dass mir seine Meinung egal ist, weil seine Meinung ist mir sehr, sehr wichtig, weil sonst würde ich nicht mit ihm so lange zusammenarbeiten. Und hätte nicht vorher in dem Stil, den wir gemacht haben, mit ihm das so entwickelt, wie es jetzt war. Aber auf der anderen Seite gibt es einen Grund, warum ich das gemacht habe, warum ich gewechselt habe. Und zum einen, um mich vom Basti ein bisschen abzuheben, um vielleicht endlich mal so ein bisschen mehr so ein Alleinstellungsmerkmal in meinen Sachen zu kriegen, sodass du einen Wiedererkennungswert wirklich drin hast. Und wie ich vorhin erklärt habe, für mich ist die Einfachheit und dieses Plakative einfach haltbarer, robuster und optisch einfach interessanter, es ist klassischer, es ist zeitloser. Ich glaube, wenn ich dir heute einen Seemann tätowieren würde, dann würdest du, wenn du 60, 70 bist, würde der Seemann immer noch zu dir passen. Mit den älteren Sachen weiß ich nicht, ob die nicht vielleicht eher ein bisschen infantil, ein bisschen kindisch wirken. Und ob du dann, wenn du 70, 80 bist, ob das nicht vielleicht ein bisschen albern ist. Also es ist halt... Als Tätowierer hast du in deinen Arbeiten ja auch immer ein bisschen Charakter von dir selber drin. Und wenn du selber das Gefühl hast, dass du dich weiterentwickelst, dann entwickelst du deinen Stil ja auch weiter.
Ja.
Du änderst deinen Geschmack, du änderst deine Ansichten, vielleicht deine Einstellung zum Leben. Und so eine Sachen spielen immer mit in deine Zeichnung mit rein, finde ich.
Welcher Teil deines Charakters ist in den 3 Marionetten, die du tätowiert hast, drin?
Das sind 8, du wiederholst doch auch knallhart.
Aber Motive, nur ja? 3?
Ich glaube, mit Marionetten bin ich jetzt erstmal durch.
Ja.
Und so weiter. Welcher Charakter? Was meinst du?
Na, weil du gesagt hast, dass immer ein bisschen von deinem Charakter auch da drin ist. Natürlich.
Ist das Wannadoo? Ist das Wannadoo gewesen?
Ja.
Oder Flash oder wie? Letztes Wannadoo?
Wannadoo.
Ja.
Ich fand die Idee ganz gut. Also einfach dieses sich losschneiden. Einfach auf eigenen Füßen zu stehen.
Mhm.
Das hat ja, ich habe es ja kurz nachdem gezeichnet, nachdem ich Brust oder Keule verlassen habe. War für mich ein neuer Abschnitt mit Conspiracy Inc. Conspiracy Inc. war für mich auch so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ab jetzt hundertprozentig diesen Stil, den ich jetzt mache, nichts anderes mehr. Ich habe es nicht bewusst deshalb gezeichnet, aber ich schätze mal, dass das eine Idee war, die ich im Kopf hatte und dass das automatisch dann halt in dieses Motiv eingeflossen ist.
Haben die Kunden, denen du die gemacht hast, auch alle diesen Grund dafür gehabt?
Ich weiß ihn nicht bei jedem. Ich weiß ihn bei zweien und ja.
Da war es auch so ein sich losschneiden von...
Ja. Tatsächlich ist bei demjenigen, der wirklich die Zeichnung, also das Wonedoo wirklich bekommen hat von mir, bei dem weiß ich das gar nicht. Bei den anderen beiden, die mich gefragt haben, daher.
Ja.
Hm.
Jetzt hau ich den Crusher rein. Hast du dich schon mal in eine Kundin verliebt? Eiskalte Stille.
Ja.
Hast du das, also, aber die Frage ist ja auch, Frage ist ja jetzt nicht auf mich bezogen, sondern allgemein. Ne?
Na, das war jetzt also, spannend. Er kann ja jetzt dich nehmen. Er kann ja jetzt auch sagen, deswegen, dass er sich in der Zwischenzeit schon wieder in jemanden verliebt hat.
Also das kann sein. Das könnte er jetzt beantworten. Nee, aber allgemein läuft man Gefahr, sich in Kunden zu verlieben.
Aber gut, ich denke, man läuft immer in Gefahr, sich zu verlieben.
Ich habe früher mal versucht, das von mir fernzuhalten, aber es geht nicht.
Wollte ich gerade sagen, es gibt ja auch eine klare Einstellung, gesagt, okay, hier, das ist Kundschaft, das darf man nicht, macht man nicht, ich unterdrücke da meine Gefühle oder tätowiere diejenige nicht mehr oder denjenigen nicht mehr. Oder man sagt, hä, Mensch ist Mensch, ist doch...
Also, ich finde, man kann es professionell halten, man muss nicht jede Frau anbaggern, die man als Kundin hat.
Mhm.
Wenn man eine Kundin hat und man merkt, dass da das zwischenmenschlich einfach passt und da vielleicht irgendwo ein Funke überspringt oder irgendwas und man das Gefühl hat auf der anderen Seite, dass das auch, dann kann man ja mal vorsichtig vorfühlen.
Da wäre es auch schon ein bisschen schräg zu sagen, aufgrund der Professionalität stelle ich meine Gefühle und die Gefühle der Kundin zurück.
Es ist halt immer so ein Risiko, ne? Ich meine, ich glaube, ich würde es nie probieren bei einer Kundin, wo ich ein großes Projekt habe, und das noch nicht fertig ist.
Mhm. Weil das Risiko ist, es geht privat auseinander und du verlierst das Projekt.
Das Risiko ist eher, dass sie sich eher unwohl dabei fühlt, weil sie das nicht erwidert, dass das Projekt nicht beendet. Und dann muss sie sich überlegen, ob sie das erträgt, mit mir in einem Raum zu sein, obwohl vielleicht die Stimmung komisch ist. Deshalb würde ich das vielleicht nicht unbedingt machen bei einem laufenden Projekt. Wenn es fertig ist, dann hat sie immer noch die Entscheidung zu sagen können, ist kein Problem, ist okay, ich erwidere das nicht, aber ich mag deine Sachen, können wir gerne weitermachen. Oder sie sagt, die Stimmung ist mir zu merkwürdig, ich glaube, ich suche mir lieber jemand Neues.
Hast du bei Polly da die Wahl gehabt? Also waren das so eine Sache, wo du das abgewogen hast, oder war das dann gleich so, ach komm, ich schmeiße hier alles über Bord?
Bei Polly hat es 4 Jahre gedauert.
Ach, das dauert etwas länger
mit dir. Wie lange habe ich dich tätowiert?
Ja, die 2011, 12, nee, später, 2014. Nein, 17, 18. 2014 haben wir die nächste gemacht. Nee, da hat er ja auch betont, also A, haben wir beide eine Beziehung gehabt und haben uns auch von unserer Beziehung erzählt. Also, wir wussten sowieso, dass wir in einer Beziehung sind. Aber da hast du auch sehr deutlich immer betont, immer wieder, auch mit Basti zusammen im Raum, wie sehr man das eigentlich nicht macht mit einer Kundin. Also du A, stehst du nicht auf tätowierte Frauen, B, stehst du nicht darauf, mit irgendwie Kunden anzubändeln.
Was eigentlich sehr lustig ist, weil wo lernt man denn die meisten Frauen kennen? Das ist ja, natürlich beim Tätowieren und auf Arbeit. Jeder Zweite hat doch irgendwo seine Frau auf Arbeit kennengelernt oder seine Freundin.
Ich meine, das ist ein ideales, also ich meine, da ist jetzt eine Großraumdisco, wo alle total harte sind, ein bisschen schwieriger. Also klar, deswegen finde ich ja diese Entscheidung krass zu sagen, nee, das ist Kundschaft und da gibt es nichts.
Ja.
Und aber ich glaube, es geht auch mal darum, wenn man jetzt gerade mal mit jemandem ins Bett und hat dann praktisch Schwierigkeiten dadurch, oder ist es jetzt wirklich ein Gefühl, wo man sagt, ey, das halte ich doch hier nicht zurück oder kann ich vielleicht auch gar nicht zurückhalten. Ne?
Also ich glaube, wenn das nur so eine einmalige Nummer ist, da würde ich mir das wirklich zweimal überlegen, ob ich das probiere.
Mhm.
Aber bei einer Frau, die mich wirklich interessiert, da, wie gesagt, dann würde ich es auf jeden Fall probieren, aber dann würde ich abwägen, wann vielleicht ein gesunder Zeitpunkt dafür ist.
Nach 4 Jahren.
Und ob es den überhaupt gibt.
Hat sich das, also ab wann war der euch denn klar, dass da was ist? Tatsächlich erst so im letzten Jahr? Und war das die ganze Zeit eine cleane Beziehung so von beiden Seiten?
Na, erst
kannst du ja mal erzählen.
Kannst du ja. Aber es ist aber hier kein Love-Podcast.
Nee.
Aber,
Ich rede weiter über Tattoos.
Ich merke gerade, dass mein Interesse hart angestiegen ist.
Ja, ich weiß. Du bist erst bei sowas Feuer und Flamme. Wir haben alle Tätowierungen, die bis zu dem Moment, in dem wir zusammengekommen sind, vorher sehr neutral vollzogen. Also wirklich jetzt. Und dann sind erst wieder Tätowierungen entstanden, da waren wir schon zusammen. Wir sind nicht auf halber Strecke bei einem Tattoo zusammengekommen oder so. Und deswegen, ich empfand die Sitzungen wirklich als super neutral. Also auch wenn er mir jetzt im Nachhinein erzählt, dass ich jetzt schon eine von den Kundinnen war, wo man sich vielleicht freut, dass die vorbeikommt oder so, weil es auch Spaß mit mir macht, zu quatschen und so weiter, habe ich das wirklich nie so empfunden, dass das jetzt, dass man sich freut, dass ich da bin. Quasi. Also anders als auch andere oder sowas. Keine Ahnung.
Ja, ich habe gut geschauspielert.
Ja, voll. Hat sich sowieso super ein geschauspielert die ganze Zeit. Nein, aber so eine. Ich finde schon, dass die Atmosphäre jetzt bei Ellen andere ist. Die Atmosphäre in dem alten Land war jugendlicher. So ein bisschen kumpeliger.
Ich habe das Gefühl, dass von Laden zu Laden bin ich selbst persönlich ein bisschen gereift, ein bisschen erwachsener geworden. Also auch die 5 Jahre jetzt bei Brust über Keule haben mir unglaublich viel gebracht, was menschlich angeht, mit mir selber klarzukommen und meine Arbeiten ja auch.
Hast du da diesen, ist ein Streetshop, hast du da diese Streetshop-Atmosphäre mitbekommen irgendwie oder?
Nicht wirklich, 50-50. Also eigentlich ist es ja eher ein Streetjob im Sinne fürs Piercing gewesen, weil wir ja alle trotzdem unsere hauptsächlichen Termine über Instagram geschrieben haben oder über E-Mail oder Facebook. Die Straße selber war jetzt nicht unbedingt hatte keine hohe Frequenz an Laufkundschaft. Selbst die Piercing-Kunden, die jetzt mal schnell auf die Schnelle reingekommen sind, haben sich vorher im Internet informiert, wo ist ein Piercing-Shop? Ach, da, Brust oder Keule, gehen wir mal hin. Die sind jetzt nicht zufälligerweise an der Straße vorbeigelaufen und reingekommen. Von daher habe ich da nicht so viel mitbekommen. Natürlich hat sich hin und wieder mal ein Piercing-Kunde bei Timo dann erkundigt nach einer Tätowierung. Und dann hat er einen von uns gefragt. Aber so richtig Street-Shop-mäßig war das für mich.
Aber die Läden davor waren richtige Street-Shops, wo du warst.
Blackfisk war ein Street-Shop, ja.
Also warst du da praktisch auch so in diesem vorderen Bereich? Also was ich herausfinden will, hast du diese Street-Shop-Atmosphäre schon mal gespürt? Wurde schon mal angesprochen von einer Preisanfrage mitten in der Sitzung oder kennst du es gar nicht?
Am ehesten bei Black Fisk, beim Stechwerk auch eher weniger, weil der Laden in Spandau saß. Ah, okay. Und da hat sich keiner hinverirrt so wirklich, was ich gar nicht verstehen kann. Bei Black Fisk war das eher so. Der Laden ist ja auch jetzt mittlerweile noch mehr Streetshop, als er vorher war.
Ist das auch okay oder ist das jetzt ist das eine Weiterentwicklung, die dir hilft, sag ich mal, in so eine Art Privatstudio zu gehen oder kommst du eigentlich mit allen Studioatmosphären klar und richtest dich dann ein?
Eigentlich mochte ich den Trubel im Brust oder Keule, wenn man so will, schon ganz gerne, wenn es vorne mal voll war. Ich fand es aber auch sehr, sehr angenehm, dass ich mich in mein Hinterzimmer hinten zurückziehen konnte und die Tür zumachen konnte und dann, wenn ich wollte, wirklich von vorne gar nichts mitbekommen.
Also die goldene Mitte. Wenn es langweilig ist, gehst du vor und kannst ein bisschen socialisen und dann zum Arbeiten konzentrierte Ruhe.
Genau. Wobei jetzt bei Ellen natürlich überhaupt keine Streetshop-Atmosphäre ist.
Ich wollte fragen, vermisst ihr das denn jetzt, den Trubel oder?
Nee. Eigentlich gar nicht. Ja. Aber das liegt auch eher daran, dass in dem Land trotzdem immer jemand da ist. Ich bin nie komplett alleine. Also selbst wenn Ellen nicht arbeitet, ist trotzdem mal kurz vielleicht seine Freundin da, weil die wohnt halt da. Entweder kommt Nick runter, weil er gerade wieder ein paar Bücher zur Post bringen muss. Also irgendeiner ist trotzdem immer da. Man ist nie komplett alleine. Ich glaube, ich würde damit nicht klarkommen, wenn ich selber einen Laden hätte, selbst wenn es ein Streetjob wäre und ich ganz alleine in diesem Laden arbeiten würde. Ich brauche trotzdem Kollegen um mich rum. Ich glaube, das ist mir eigentlich das Wichtigste.
Ja.
Ob der Laden selber Laufkundschaft hat oder privat, das ist
mir relativ egal. Es geht um Kollegen.
Es geht mir um die Kollegen. Es geht mir um den Austausch, sowohl arbeitstechnisch als auch einfach dünnes, einfach Bullshit quatschen, Kopf ausschalten und mal ein bisschen rumflaxen, aber eine gute Atmosphäre ist mir wichtig, ja.
Wir fragen immer, wenn es passt. Ach nee, immer darf ich nicht sagen, ne? Du willst ja nicht, dass es ein
Konzept darfst alles sagen,
für dich ist, aber weil du gerade andere Kollegen und Freunde und so weiter sagst. Wenn du entscheiden oder empfehlen müsstest, wen wir als nächstes einladen, wer wäre das?
Auch damit erwischst du mich jetzt aber wirklich
auf dem kalten Fuß.
Aber sowas von. Da bin ich überhaupt nicht vorbereitet drauf.
Hol meinen Zettel raus.
Ich hätte da wirklich tatsächlich, glaube ich, immer einen ganz guten.
Spontan?
Total spontan.
Gut.
Aber ja, Schumitz. Ich glaube, ich würde den Schumitz empfehlen.
Das überrascht mich jetzt. Was mit Sebastian Brade?
Ach, der kommt doch eh nicht.
Doch, den wollen wir unbedingt einladen.
Aber ich dachte, jetzt kommt, das war meine Erwartung, mein Dude, mein Buddy, mein Wingman, Sebastian Schumitz.
Schumitz. Super Typ. Mhm. Ich habe ihn damals in Gladbach das erste Mal wirklich persönlich kennengelernt, auf der Convention. Super nett, wahnsinnig viele lustige Storys. Super cool, seit Ewigkeiten dabei. Ich mag das ja ganz gerne, so alte Hasen, die Geschichten von denen zu hören, wie das Tätowieren war, als ich noch in der Schule war. Ich finde es halt einfach cool und vor allem bei Schumitz finde ich das besonders, dass er, dadurch, dass er so ein alter Hase ist, finde ich das halt geil, dass er trotzdem nicht drauf hängen geblieben ist. Auf so, damals war alles besser.
Ja, die Geschichten. Also, geht ja meinen einigen so.
So wie du.
Ja.
Die meisten kennen Alex Dörfler, mehr oder weniger sein Protégé gewesen, sein Lehrling. Mhm. Und ich finde es halt einfach super von Schumanns, der, als er damals in Gladbach erzählt hat, dass er eigentlich sehr, sehr viel oder mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr, von Alex gelernt hat als andersrum. Und wenn das ein alter Hase über seinen Lehrling sagt, finde ich...
Das ist eigentlich der Idealfall, oder? Dass man sagt, man gibt eine Lehre und bekommt gleichzeitig vom Lehrling durch Fragen oder durch seine Weiterentwicklung. Das ist auf Augenhöhe, ne?
Aber es ist ja nicht gang und gäbe.
Ich wollte gerade sagen, es wird wahrscheinlich der seltenste Fall sein.
Also die meisten alten Hasen, glaube ich, sind so auf ihren Status und auf ihre Sins 1900 sonst was festgefahren, dass sie da eine Lehre nicht mehr annehmen.
Da müssen die Jungs schon durch eine harte Schule erstmal.
Wer war dein Lehrer?
Wow. Überleitung.
Ich weiß nicht, ob ich wirklich einen Lehrer hatte. Also wenn es wirklich... Also wenn ich jemanden nennen müsste, bei dem ich wirklich viel gelernt habe... Boah, das ist so eine gute Frage. Also Mike Johnson war eigentlich mein Lehrer im Stechwerk.
Für das Handwerk jetzt, oder?
Ja,
oder auch Zeichnen?
Nee, eigentlich, also offiziell mein Lehrer. Ich habe von Mike tatsächlich nicht wirklich viel gelernt, weil ich mit meinen Sachen in eine ganz andere Richtung ging.
Ah, okay.
Mike hat schwarz-grau fotorealistisch tätowiert, viel Gruselzeugs, Monsterfratzen und Porträts. Mhm. Und meine Sachen haben dicke, fette Linien und bunte Farben. Also komplett das Gegenteil von dem, was er gemacht hat. Deswegen hat das auch nicht lange funktioniert. Ich glaube, ich habe am meisten gelernt beim Tätowiertwerden von Björn. Ich habe am meisten gelernt beim Tätowieren mit Basti Brade. Und wenn es einen Lehrmeister gab, damals jemand, der mir was gezeigt hat, bevor ich tätowiert habe, dann war das tatsächlich Daniela, damals aus dem Klassik.
Grüße an Daniela.
Ansonsten?
Grüße, unbekannterweise.
Ansonsten? Hatte ich nie wirklich einen Lehrmeister. Ich habe so viele Studios eigentlich schon gewechselt.
Also man könnte sagen Autodidakt.
Ja, ich finde das auch der beste Weg und eigentlich auch der einzige. Egal wie viele Lehrmeister man hat, egal ob du einen hast oder 10, am Ende lernst du es, glaube ich, trotzdem immer für dich.
Woher kannst du so gut zeichnen?
Kann ich so gut zeichnen?
Das bin ich
Das stimmt. Aber...
Ich habe einfach als kleines Kind schon viel gezeichnet und... viel beobachtet, viel abgeguckt. Ich habe letztens so eine... Was haben wir denn zusammen geguckt? Da war so ein geiler Satz dabei. Wenn du lernen willst zu malen, dann studier den Künstler. Fand ich ganz gut. Ich fand den ganz passend. Ich weiß nicht, was das... Achso, Mindhunter.
Achso.
Da ging es um
Serie. Mindhunter auf Netflix. Über
sehr gute Serie. Mhm. Sehr guter Satz. Finde ich viel Wahres drin. Mhm.
Wie gehst du damit um, dass Menschen unter deiner Arbeit Schmerz empfinden?
Ey, die Frage wollte ich auch stellen.
Echt?
Das ist ja krass. Ja, ich dachte mir, ich will jetzt diese Schmerz...
Wegen Psychopath und Serienkiller hast du
gerade gar nicht. Ne? Nee, die brennt mir die ganze Zeit schon irgendwie.
Ich habe gerade wegen Serienkiller daran gedacht.
Gute Überleitung.
Also, man, es ist einem ja bewusst, weil man es ja selber schon erfahren hat, dass es wehtut. Aber sozusagen, du bist ja schuld, dass es wehtut.
Nee, er ist der Auslöser.
Ja, er ist der Auslöser. Du bist der Auslöser, dass es Menschen wehtut, was du da machst.
Ja, aber sie geben sich ja freiwillig in meine Hände. Es ist ein... das gehört zum Prozess halt dazu. Jeder weiß, dass wenn er sich tätowieren lassen will, dass der Schmerz halt mit dabei ist. Natürlich wäre es mir lieber, wenn meine Kunden keine Schmerzen haben. Es gibt ja auch den Moment, wo ich meinen Kunden dann eine Oberflächenbetäubungssalbe anbiete, wenn es dann gar nicht mehr geht. Ich fände es schöner, das ohne zu machen, aber es ist okay. Also mir ist es lieber, die Kunden haben keine Schmerzen, haben wie gesagt ein schönes Erlebnis beim Tätowieren und erinnern sich nicht vielleicht die ganze Zeit daran, wie sie unter Schmerzen diese 5 Stunden oder 4 Stunden ausgehalten haben. Ja, also mir wäre es natürlich lieber, wenn es ohne Schmerzen wäre.
Hast du mal ein Beispiel für einen Extremfall? Also wo es eine lange Sitzung war, wie bist du da mit diesem krassen Schmerz, wie bist du damit umgegangen? Also stresst dich das? Kannst du das begleiten? Brichst du dann ab? Machst du eine neue Sitzung? Oder?
Ja, ich habe ab und zu habe ich ein paar Kunden, die vielleicht ein bisschen sehr schmerzempfindlich sind. Man kann den Kunden natürlich keinen Vorwurf dafür machen. Jeder ist da anders. Das kommt auf das Motiv drauf an. Wenn das Motiv das zulässt, dass ich das splitten kann, dann sage ich den Leuten noch direkt, du, wir machen so viel, wie du kannst. Du sagst mir, wenn du nicht mehr kannst, dann brechen wir ab und dann setzen wir eine Sitzung hinten dran. Das ist völlig okay. Es gibt aber auch Motive, wo ich weiß, die kriege ich in einer Sitzung fertig. Und die dauern vielleicht nicht lange. Und es dauert jetzt noch eine halbe Stunde. Dann ist halt der Punkt, wo ich den Leuten die Salbe anbiete und sage, komm, wir probieren das jetzt noch durchzukriegen, weil für eine halbe Stunde jetzt noch mal herkommen, das also kostet uns beide mehr Geld, als dass es mir jetzt was einbringt.
Ja. Also eine halbe Stunde, Stunde ist so ein Faktor, wo du nochmal pusht, ja, aber ansonsten brichst du. Was war die längste Sitzung?
Oh, als ich angefangen habe zu tätowieren, war ich wahnsinnig langsam. Aha. Da habe ich für ein Handrücken, kann schon mal vorgekommen sein, dass ich fünf Stunden für ein Handrücken gebraucht habe.
Da war das dann regelmäßig, dass es halt längere Sitzungen waren, wo ihr beide an den Grenzen gekommen sind.
Ja, auf jeden Fall.
Und da ist es dann praktisch, Schmerz triggert dich, macht dich unruhig oder was löst es bei dir aus?
Es kommt darauf an, wie der Kunde mit dem Schmerz selber umgeht. Es gibt ja die Schmerzen haben, aber trotzdem ruhig bleiben. Es gibt die ganze Zeit rumjammern.
Was ist mit denen? Was passiert?
Ich finde rumjammern finde ich tatsächlich noch in Ordnung. Es kommt auf den Grad des Rumjammerns an, aber an sich finde ich Rumjammern nicht schlimm. Wenn es ein Ventil für die ist, um damit klarzukommen, dann sollen sie es tun. Aber sobald sie unruhig werden und zappeln und nicht mehr still liegen, das finde ich ist tatsächlich das Schlimmste. Weil dann kommt auch der Punkt, wo ich dann persönlich dann noch sage, lass uns abbrechen, wir machen das, wenn du wieder fit bist.
Okay, also so körperliche Reaktion und der Grund, alles andere können die Leute machen und kannst du gut ab einstecken.
Also sobald ein Kunde unruhig wird, merke ich selber, dass ich in so eine leichte Hektik verfalle.
Ja, kenne ich.
Vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen fusche, aber mich nicht mehr so locker auf das Bild konzentriere, sondern nur noch darauf konzentriere, den Kunden möglichst wenig Schmerzen zuzufügen und dann eigentlich das Gefühl habe, dass das Bild darunter leidet. Weil es nicht mehr diese Automatismen kriegt, dass ein schwarzer Schatten so reinschattiert wird, wie er reinschattiert wird, sondern du gehst dann sanfter, sanfter und sanfter und dann wird vielleicht ein Whip-Shading weicher, als du es eigentlich haben willst.
Ja.
Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann sage ich meistens, wir machen jetzt noch das, was nötig ist, damit wir alles fixiert haben und der Rest kommt dann bei der nächsten Sitzung.
Berührt es dich, dass das den Menschen wehtut?
Das tut mir leid. Was heißt berühren? Nee, berühren nicht. Sie sterben ja nicht.
Nee.
Das ist,
aber es tut dir leid.
Es tut mir leid. Und bei Kniekehlen zum Beispiel habe ich sehr viel Mitleid mit meinen Kunden. Vor allem jetzt, seit ich meine Kniekehlen vom Basti habe.
Ja.
Ich finde, das ist auch immer noch so ein Punkt. Wenn man sich selber tätowieren lässt, ist man immer kurz nachdem man tätowiert wurde, als Tätowierer, ein bisschen verständnisvoller, so mindestens für 2-3 Monate, seinen Kunden gegenüber, als wenn man sich eine ganze Zeit lang nicht tätowieren lassen hat.
Habe ich die Woche bemerkt. Also 2-3 Monate, ich könnte es bei mir...
2-3 Monate hält die Spinne aber nicht an, die du jetzt hast.
Nee, genau, das war eine Stunde. Das war
dafür ist sie zu klein.
Aber das kenne ich auch, dieses Mitgefühl so zu haben, das ist auf jeden Fall da, aber dann zu sagen, ich behalte aber trotzdem den Kurs und halte meine Quali und gehe jetzt nicht mit diesem Mitgefühl und diesem Mitleid auf und werde, das wäre ein anderes Extrem. So.
Ich finde, da ist mein dritten Punkt von Björn ein ganz gutes Beispiel. Ich habe da wirklich gelitten. Björn hat mich mit Salbe tätowiert. Es hat sehr lange gedauert, weil es eine riesengroße, große Fläche ist. Es geht wirklich vom Schulterblatt über die Achselhöhle bis runter zum Knie.
Also was war so, da die längste Sitzung? Was hältst du persönlich aus an Stundenanzahl?
Ich weiß es nicht genau, weil ich nie richtig auf die Uhr geguckt habe. Aber es kann schon sein, dass es 4-5 Stunden waren. Ja. Vielleicht sogar 6. Ich kann mich an eine Sitzung erinnern, wo ich abends nach Hause gegangen bin und mitten in der Nacht aufgewacht bin. Irgendwie gemerkt habe, dass irgendwas komisch ist. Mich nicht mehr, also habe mich hin und her gewälzt, konnte nicht mehr einschlafen und dann kam richtig wie so ein Hammer auf den Kopf, wurde mir komplett übel und ich bin aufs Klo gerannt und habe einfach nur noch die ganze Nacht durchgekotzt.
Also das war definitiv ein Limit.
Das war, der komplette Latissimus einfach nur schwarz ausgefüllt, einfach nur komplett schwarze Fläche. Also wenn ich mir so Leute angucke wie von Gerhard Wiesbeck, die so ganze Bodysuits bekommen, da habe ich wirklich Mitleid. Also da habe ich wirklich Mitleid. Weil das, ich glaube, große, riesengroße schwarze Flächen einfach nur ausfüllen. Das ist das Schlimmste, was du kriegen kannst.
Interessanter Aspekt, dass der Schmerz ja dann auch später kommen kann. Ne? Weil bis jetzt, ich fokussiere mich dann immer auf den Schmerz in der Sitzung.
Das ist die eine Sache. Das Abheilen, der ganze Prozess danach, ja, kann teilweise ganz schön böse sein.
Ja. Ja. Das verliere ich aus dem Fokus. So. Gut, dass du es erwähnst.
Was hältst du von diesem ganzen ganzheitliches Tätowieren-Ding von Sebastian Domaschko?
Jetzt wird es für mich wieder spannend.
Ich finde...
Langweilst du dich gerade sonst?
Nee, ich merke dann immer so, wenn so Themen sind, wo es dann stärker ausschlägt. Jetzt ist so Kritik gerade eventuell, deswegen wird es aufgeregt. Vorhin war so eine Love-Story, Unsicherheit von euch, die mich interessiert hat.
Ich finde, ich hatte eine Zeit lang, haben mich Motive mit einer bedeutungsschwanger Motive einfach irgendwie überhaupt nicht interessiert. Mittlerweile finde ich es wieder sehr interessant, weil das dem irgendwie nochmal eine andere Dimension gibt, einen neuen Aspekt. Aber ich würde mich nicht komplett drauf beschränken. Ich glaube, dann limitiert man sich selber wieder. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten nervt, so sich selbst in so einen Käfig zu setzen. Und gerade jetzt bei dir mit den Tarotkarten, sie sagt ja auch schon, dass der Eremit schon ein paar Mal tätowiert wurde und irgendwann geht dann einfach so die Motive auch aus. Du kannst ja nicht dein Leben lang nur Tarotkarten tätowieren.
Genau, aber sein ganzheitliches Tätowieren beschränkt sich auch nicht nur auf dieses Motiv plus Symbolik und dieser ganzheitliche Ansatz, sondern ja auch dieses vom ganzen Service vorab bis zum Service danach, bis zur Gesprächssitzung, ja fast schon drumherum. Ist dir das zu viel Bohai, wenn du...
Service finde ich gut. Ich finde auch schön, wenn man aus einer Tattoo-Sitzung mehr mit rausnimmt als eine Tätowierung. Ich fand das immer gut. Ich hatte einige Kunden, mit denen ich persönliche Gespräche hatte, die hatten zwar mit der Tätowierung dann nichts zu tun, aber trotzdem hat man sich über Probleme in deren Leben unterhalten, Beziehungsprobleme, Jobprobleme, was auch immer. Finde ich sehr gut. Zum einen mag ich das sehr gerne, meine Kunden wirklich persönlich kennenzulernen, weil ich auch dann das Gefühl habe für die nächste Tätowierung, dass ich den ein bisschen besser kenne, ein bisschen besser einschätzen kann und vielleicht auch mal eine Idee habe für ein Motiv, auf das die selber nicht gekommen sind. Was ja quasi bei dir ja auch, hast du auch im Vorgespräch und entwickelst ja dann auch erst das Motiv daraus.
Ja.
Nur, dass ich das nicht als Herangehensweise nehme. Aber ich finde es schön, wie gesagt, dass man nach einer Tätowierung auch noch vielleicht mit einem Aha-Effekt rauskommt. Also mit einem, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt den Leuten Ratschläge gebe, dafür habe ich zu wenig Lebenserfahrung, aber gibt ja immer mal wieder Themen, wo man selber vielleicht was Ähnliches erlebt hat und denen sagen kann, guck mal, so bin ich damit umgegangen oder hast du mal vielleicht so drüber nachgedacht, dass du das so machen könntest?
Das ist ein Austausch.
Ja, und das finde ich schon ganz gut. Also es geht jetzt nicht nur darum, beim Tätowieren die Klappe zu halten und fertig zu werden.
Kopfhörer auf.
Ja, ich finde ein Gespräch finde ich super wichtig dabei und den Menschen kennenzulernen.
Das ist auch möglich bei dir dabei? Oder ist es so, dass du sagst, ich brauche jetzt hier Konzentration und Gespräch vorher, nachher bitte?
Aber das ist mal so. Also ich würde generell sagen, dass ich bei... wenn ich die Linien ziehe, eher wortkarg bin, weil ich mich darauf konzentriere.
Ja, ist clever.
Welche Linien ich ziehe. Es gibt halt Linien, die ja, hast du zwar als Stencil-Linie da, aber eigentlich möchtest du sie nicht ziehen. Das ist nur eine Markierung. Und dann sitzt du da und hast auf einmal die Maschine in der Hand, ziehst die Linie einfach stumpf mit und merkst hinterher, fuck, die sollte ja gar nicht sein. Bist,
ja.
weil du einfach abgelenkt bist. Mhm. Und deswegen finde ich das bei den Linien einfach schlau, da mal kurz die Klappe zu halten. Ich sage den Kunden direkt auch, pass auf, ich bin jetzt ein bisschen wortkack, ich konzentriere mich, wir können gerne danach über Gott und die Welt quatschen. Sei mir nicht böse, aber jetzt, das ist nichts Persönliches. Beim Ausmalen, ich habe ja eh meistens eine Farbskizze. Mhm. Das heißt, bei der Farbskizze muss ich mich noch nicht mehr beim Ausmalen darauf konzentrieren, wo kommt jetzt ein Schwarz hin? Ich habe es ja alles vor den Augen. Ich muss also ja quasi wie malen nach Zahlen nur noch abarbeiten. Ja. Also die Arbeit habe ich ja dann im Vorfeld schon geleistet. Und dann kann ich mich auch wirklich auf meinen Kunden konzentrieren und mit denen quatschen. Deswegen finde ich Farbskizzen ganz gut. Auch wenn Basti mich dafür immer auslacht, weil er sagt, das ist so unnütze Arbeit, dafür quatscht er aber auch nicht so viel mit seinen Kunden.
Ja, das habe ich. Ich merke das auch so. Ich komme mir dann vor wie so ein Musiker, der vorher probt, also einen Text auswendig lernt, also Farbskizzen, alles perfekt vorbereitet, damit er dann auf der Bühne nochmal variieren kann, ja, oder eine Show. Und ich merke halt bei Leuten, die dann nochmal überlegen müssen, da kommt halt Stress und dann geht die Aufmerksamkeit vom Kunden weg, mhm, weil du ja dann erstmal kreativ werden musst. Mhm. Im besten Fall geht's, wenn du gut drauf bist, aber ich denke mir mal, ja, was ist denn, wenn ich jetzt mal nicht gut drauf bin oder der leidet, ja, dann läuft es eben nicht so gut. Ne?
Und dann machst du einen Fehler, hast vielleicht nicht drüber nachgedacht, setzt schwarz in irgendeine Fläche rein, wo dann direkt daneben eine dunkle Farbe, ja, reinkommt und schon geht dir der Kontrast flöten.
Genau.
Deswegen finde ich das gut, vorher sowas zu haben und dann, selbst wenn du mal abgelenkt bist, dann passiert dir kein Fehler da in der Richtung.
Das sind ja eigentlich auch nur ein paar Minuten Arbeit.
Ja. Ja. Das geht ja auch nicht darum, eine perfekte Zeichnung hinzukriegen. Die kann ja auch mal ein bisschen rougher sein. Meine ganzen letzten Wannadoos, die ich hochgeladen habe, waren alles sehr, sehr roughe Farbskizzen. Was denn? Das versteht nicht jeder. Du brauchst da gar nicht so lachen.
Das wäre auch meine Frage gewesen. Ist das irritierend, wenn du das hochlädst, dass Leute dann sagen, hä, wo sind jetzt die Linien? Was versteht man das?
Ich glaube, für die meisten Menschen, deswegen lache ich, sehen die aus wie fertige, gute Skizzen?
Nee. Es gibt viele Leute, die mich tatsächlich bei einem Millimeter Linienunterschied fragen, können wir da irgendwie den Strich von der Nase ein kleines bisschen nach hinten setzen oder so? Wo ich den Leuten dann sage, du, das ist eine roughe Skizze. Ich habe einfach mit einem schwarzen Stift die Haare ausgemalt. Deswegen ist der Nasenflügel vielleicht ein bisschen abgeschnitten.
Wie tolerant bist du mit Änderungswünschen?
Ich möchte eigentlich sagen, sehr tolerant, aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, bin ich es nicht.
Also du argumentierst dann, oder?
Ich nehme Änderungswünsche an, wenn,
aber machen sie denn nicht?
Nee, wenn sie machbar sind. Aber ich glaube, was Farbkonzepte zum Beispiel angeht, da weiche ich so gut wie nie davon ab, von dem, was ich gemacht habe.
Weil das Konzept dann zusammenbricht.
Ja.
Also da kann man nicht einfach Pink durch Rot, nein, bei dir ersetzen, sondern...
Manchmal frage ich im Vorfeld nach, gibt es irgendeine Farbe, die du magst, die du nicht magst, okay, und weiß ich, welche ich weglassen kann. Aber meine Farbpalette hat sich so limitiert, dass die Leute eigentlich generell wissen, was sie kriegen an Farben. Mhm. Und jetzt, ich sag mal, wenn du ein Papagei willst, dann weißt du, welche Farben du vom Papagei erwarten kannst. Da muss ich jetzt nicht viel drüber nachdenken.
Aber so Classics, kannst du mir dann noch Buchstaben mit reinmachen oder eine Banderole und sowas? Nee. Das steht gar nicht zur Debatte, nee, und wird dann erklärt.
Also wenn ich nicht im Vorfeld schon mit dem Kunden drüber gesprochen habe, ob eine Banderole rein soll oder nicht, dann, nee, im Nachhinein will ich da keine Schrift oder keine Buchstaben noch weiter mit reinsetzen.
Im Vorhinein ist es möglich, mit dir Sachen abzusprechen, aber dann so vor dem Termin...
Ich habe generell zum Beispiel nichts gegen Schrift, auch wenn es nicht unbedingt mein, wie sagt man, mein Steckenpferd ist, aber ich finde es schöner, ein Motiv, eine Bedeutung von einem Motiv in das Motiv zu setzen und nicht noch drunter zu schreiben, was es sein soll.
Ja, wie ein Buchtitel.
Das ist
Schmerz.
Das Schmerz ist ein Titel, das kann man auf einem Flechset machen, aber ja, das muss nicht auf der Haut passieren.
Ja, das ist manchmal auch einfach doppelt, ne?
Ja.
Was macht dir richtig doll Angst?
In Bezug auf was? Also jetzt
auf die Tätowieren? Die Arbeit, mhm, und ja, den Job.
Kunden zu verlieren. Irgendwann keine Kunden mehr zu haben.
Kunden zu verlieren oder keine mehr zu bekommen? Also liegt es dir daran, dass Leute bei dir
bekommen
bleiben? Dass Leute bei dir bleiben? Und das ist eher, dass die weggehen oder dass einfach gar keiner mehr kommt?
Na, ich hatte ja zu kurz eine sehr beschissene Phase, wo ich viele, oder was heißt viele, wo ich genau im Gegenteil, wo ich kaum Anfragen oder fast gar keine Anfragen, mhm, bekommen habe, weil ich persönlich sehr viel habe schleifen lassen. Mhm. Also zum einen, was Arbeit angeht, was Business angeht, zum einen auch was Persönliches angeht, mhm, Privatleben. Irgendwie hatte ich einfach ein persönliches Tief und habe mir damit ein bisschen was verkackt, wenn man so will. Und dann habe ich letztens in mein Buch geguckt und habe gesehen, so fuck, ich habe ja nur noch 2 Wochen Termine drin. Mhm. Danach ist komplett alles leer. Mhm. Und das war so ein Weckruf. Also es war wirklich, ich kam richtig ins Schwitzen. Ich hatte ein absolutes Tief. Ich habe kurzzeitig gedacht, das wird nichts mehr. Was mache ich, wenn ich keine Kunden mehr kriege? Ich kann den nächsten Monat meine Rechnung nicht bezahlen.
Das ist eine Panik anscheinend
fast. Das war eine Panik. Mhm. Das war wirklich eine kleine Panikattacke. Ich habe mir irgendwie versucht, im Kopf einen Zeitplan auszudenken, wie ich meine Sachen machen kann, wie ich meine One-To-Dos zeichnen kann, weil ich muss ja irgendwie den Leuten was anbieten, weil ich habe gedacht, vielleicht durch den Stilwechsel, dass es deshalb ausbleibt, dass die Kunden mir schreiben. Und dann kam ich richtig ins Schwimmen, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte nicht die Zeit, um meine Zeichnung zu machen, um den Leuten was anzubieten. Ich musste gleichzeitig den Rest jetzt noch tätowieren, musste den für die nächsten 2 Wochen vorbereiten, obwohl ich eigentlich die Zeit gebraucht hätte, um jetzt meine Zeichnung zu machen. Und da kam ich richtig ins Schwitzen.
Wie ist der Kontrast? War das früher Wartelisten? Also kann ich mir so vorstellen, neo-traditional Wartelisten und jetzt auf einmal 2 Wochen nur ausgebucht? Oder ist es schon immer so eine Fluktuation bei dir?
Eine Warteliste hatte ich noch nie. Ich hatte immer mal wieder so Phasen, jetzt gerade im Sommer, wo es mal ein bisschen schlechter lief, weil einfach wegen der Hitze kann ich verstehen, dass man sich da nicht tätowieren lassen möchte, vor allem keine großen Projekte. Die letzten Jahre habe ich ja fast nur große Sachen gemacht, von daher war das im Sommer eh immer schwierig, weil du mehrere Sitzungen brauchtest dafür, was dann halt wieder bedeutet, bei 3 Sitzungen hast du quasi 3 Monate nichts vom Sommer. Mhm. Und dass man sich dann im Sommer dann sowas nicht tätowieren lässt, logisch. Aber eine richtige Warteliste hatte ich noch nie. Mhm. Ich hatte jetzt noch nie, dass ich sage, du, tut mir leid, ich kann gar keine Termine mehr annehmen, weil ich bin komplett ausgebucht. Ich habe generell immer gesagt, dass ich nicht mehr als 3 Monate buche. Mhm. Was jetzt aber einfach daran lag, dass ich kein Freund von Planung bin und einfach für mich irgendwie ein bisschen einen Spielraum haben wollte, dass wenn ich jetzt doch mal spontan Urlaub machen will, dass ich den Leuten sagen kann, hey, die Woche, ich muss in Urlaub oder muss irgendwo hin. Ich habe aber nächsten Monat nochmal eine Woche Zeit und kann mich da reinsetzen, um die nicht dann auf ein halbes Jahr zu vertrösten. Das war eigentlich der einzige Grund.
Denkst du, dass Online-Präsentation sowas beeinflussen kann? Wie schätzt du die Wichtigkeit an von sowas? Hast du da jetzt Erfahrung, dass du sagst, kannst du das nochmal pushen, indem du mehr hochlädst oder mehr Privatkram veröffentlichst oder irgendwas? Oder sagst du, dass die Qualität muss sich einfach durchsetzen? Und
also ich glaube, dass die Präsentation sich die Waage halten muss. Ne? Du kannst halt nicht, also wenn du jeden Tag ein Bild hochlädst oder sogar mehr, dann sind die Leute vielleicht irgendwann genervt von den Sachen, vor allem, wenn die sich sehr gleichen. Mhm. Ich selber lade sehr wenig hoch. Ich weiß, dass es wahrscheinlich auch zu wenig ist.
Ist das dann Trägheit oder ist es dann bist du dann sehr kritisch mit den Sachen?
Ich bin sehr kritisch. Ah, okay. Ich bin sehr kritisch mit mir selber. Und wie gesagt, dann sind halt immer noch so eine. Manchmal ist die Tätowierung wirklich gut, aber das Foto ist halt wirklich bescheiden. Und dann lade ich das Foto trotzdem nicht hoch, obwohl ich die Tätowierung eigentlich geil finde. Dann gibt es vielleicht auch manchmal so eine Sachen, dass ich total stolz bin auf das Bild, was ich gemacht habe, möchte das unbedingt hochladen und kann einfach nicht abwarten, es hochzuladen, lade das hoch und das ist vielleicht ein total beschissener Zeitpunkt und dann kriege ich auf das, klingt total bescheuert, aber dann kriege ich auf das Ding zu wenig Likes und dann nehme ich es wieder runter.
Ah, okay, die Reaktion von außen ist dir schon wichtig.
Irgendwie ja, mittlerweile nicht mehr ganz so doll, also ich versuche mich da so ein bisschen durchzukämpfen, auch Sachen online zu lassen, obwohl die vielleicht nicht die Likes generiert haben wie andere Projekte. Aber in der Regel, ich vertröste mich selber mit der Erklärung, dass es vielleicht einfach an der Gefälligkeit des Motivs liegt. Ja. Das heißt nicht, dass die Qualität von dem Bild schlechter ist, sondern dass vielleicht jemand mit einer Spinne ein bisschen weniger anfangen kann als mit einer Marionette.
Würdest du jetzt Motive supporten oder unterstützen, wo du sagst, okay, die haben jetzt mehr Herzen bekommen und praktisch auf Herzen fangen gehen, auf Like fangen gehen? Oder sagst du, okay, das ist zwar jetzt irgendwie ein bisschen irritierend, dass da weniger sind, aber ich bleibe auf meinem Kurs, ich mache das auf, was ich Bock habe.
Ich mache immer das auf, was ich Bock habe. Also
da gibt es keine Tendenzen zu sagen, oh, ich versuche gefälliger zu werden, um irgendwie mehr Follower zu bekommen.
Nee, auf keinen Fall. Nee, auf keinen Fall. Sonst würde ich den Stil auch nicht wechseln, weil das Vorjahr hat ja funktioniert. Da hätte ich damit weitermachen können. Natürlich will ich, dass meine Kunden mit den Sachen, die ich denen mache, zufrieden sind. Aber ich will mindestens genauso selbstzufrieden mit den Sachen sein, die ich mache.
Hattest du damals diese Angst auch, dass du keine Kunden hast?
Wann damals?
Also zu neo-traditional Stechzeiten?
Stechzeiten, geil.
Ja, wie gesagt, es gab immer mal wieder so Phasen, wo du dann vielleicht gedacht hast, scheiße, ich krieg mein Buch nicht voll. aber es war nie so, dass ich meine Online-Portale durchgesucht habe nach irgendwelchen Anfragen in den hinterletzten Ordnern, um vielleicht noch zu gucken, ob vielleicht doch irgendwo jemand doch nochmal einen Vogel haben will. Das hatte ich nie. Das war jetzt wirklich das erste Mal.
Und hast du das Gefühl, dass man auch dadurch ein bisschen mehr alleine ist, weil man diesen eigenen Stil hat? Weil wenn man einen Stil macht, den viele machen, hat man so das Gefühl, die anderen sind so Indikator dafür, wie es gerade läuft. Irgendwie scheint es ja bei allen gut zu funktionieren. Da ist man ein bisschen so in so einer Suppe von mehreren und kann so ein bisschen einschätzen, wer ist gerade wie erfolgreich. Also ist alles tutti, scheint ja noch zu laufen, der hat ja auch so. Und wenn man jetzt sich so autonom bewegt mit so einem eigenen Stil, dass man nicht mehr weiß, wo man steht, weil man keinen Vergleich hat mit anderen, die das... Wisst ihr, wie ich meine?
Also zum einen finde ich das immer sehr, sehr schwierig einzuschätzen, ob ich mit meinem Stil wirklich so alleine bin. ob ich da wirklich so einzigartig bin, weil ich mich ja immer trotzdem an anderen Leuten auch orientiere. Beim Neo-Traditional war es natürlich ein bisschen einfacher, weil es einfach viel mehr Leute gibt, wie du sagst, die Neo-Traditional machen und das auch momentan gefühlt irgendwie so der Stil ist, den alle machen, der auch am beliebtesten ist, der am besten geht.
Genau, ein Hype ist natürlich... macht kommerziell, aber ein Hype öffnet auch die Türen, dass alle Leute erstmal mit dem Hype aufspringen können, mitfahren können und eine Weile damit erfolgreich sein können.
Ja.
Das gibt dir natürlich einen neuen Stil, von dem du vielleicht nicht weißt, wie viele den noch machen, aber du weißt ja erstmal, dass den gerade nicht so viele machen. Gibt einem diese Sicherheit ja nicht.
Naja, ja, jein. Wenn ich viele Likes und viele, viele Follower und sonst was bekomme, sind die meisten ja nicht aus Deutschland bzw. aus Berlin. Der größte Teil, der kommt ja aus Brasilien, aus Lateinamerika, aus was weiß ich woher, und davon habe ich ja nichts.
Ja, stimmt.
Wenn die Leute meine Sachen liken, kriege ich vielleicht Traffic und rutsche dadurch einfach in der Timeline bei anderen Leuten ein bisschen höher. Aber die Leute zahlen mir nicht meine Rechnung. Genau, ich bin ja darauf angewiesen, dass ich lokale Leute anziehe. Zum Beispiel Basti, der ja kein Instagram hat und sein Facebook eigentlich auch nur noch pflegt mit Zeichnungen und seine Tätowierung gar nicht mehr hochlädt, der macht wahnsinnig viele gute Sachen und kriegt wahnsinnig viele gute Anfragen, einfach durch eine Mundpropaganda. Mhm. Das heißt, die Mundpropaganda funktioniert ja auch noch.
Dazu werden wir ihn befragen in einer der nächsten Folgen.
Weil er einfach auch viele Freundeskreise tätowiert. Er tätowiert einen, der kriegt ein super gutes Tattoo. Die Leute sind total begeistert, vor allem auch, weil seine Sachen außergewöhnlich sind, im neotraditionellen Stil, was nicht einfach ist in diesem Stil, also nicht gang und gäbe ist, da was Eigenes zu machen. Und wenn die Leute das dann sehen, und dann, ich glaube, selbst der unkreativste Mensch, der mit Kunst am wenigsten zu tun hat, merkt, dass da was Besonderes drin ist und das was anderes ist. Und das zieht in dem Freundeskreis dann wahrscheinlich wieder alle anderen an, und so kriegt er seine Mundpropaganda. Ich glaube, dass das mit so einem Stil, den ich jetzt mache, auch funktioniert. Man muss ihn nur halt etablieren, man muss dabei sein, man muss den Leuten zeigen, was man macht. Ich kann nicht von zwei Gesichtern, die ich gezeichnet habe, erwarten, dass die Leute wissen, wie alle, die danach kommen, aussehen. Wenn ich zwei Frauengesichter gezeichnet habe, weiß keiner, wie sieht ein alter Mann aus, wie sieht ein kleiner Junge aus. Das kann ich nicht erwarten, dass die Leute das...
Also die Erfahrung habe ich auch gemacht dann beim Stilwechsel. Einfach in der Zeit, wenn weniger Anfragen sind, mehr zeichnen. Zeichnung raushauen und irgendwann, genau. Am Anfang ist kein Interesse im ersten Jahr und irgendwann...
Ich wollte gerade fragen, was du empfehlen würdest, weil du das ja 2014 oder 16 oder so eigentlich auch durchgemacht hast.
Das ist interessant, genau. Also ich sehe viele Parallelen zwischen mir und Dani, aber das genauso dieses dann Postfächer durchsuchen nach Kundenanfragen und vorher Leute wegschicken, E-Mails nicht beantworten, wirklich die Tattoo-Diva raushängen lassen. Leute versauern lassen und dann noch immer Panik bekommen und dann auch Walk, also so Kleinigkeiten zu machen. Das war so eine richtige Demo-Lektion. So. Also einfach mal vom hohen Ross runterzukommen und zu sagen, jo, da fange ich jetzt wieder von vorne an. Aber bleibt mir jetzt eh keine Wahl, weil ich wirklich so satt bin mit den alten Sachen, ich die nicht mehr variieren kann. Mhm. Und dann war halt die Entscheidung, okay, du musst jetzt mehr zeichnen. Also ich muss das präsentieren.
Also zeichnen ist the first step dann.
Erstmal sowieso, also für mich ist es dann erstmal, diesen Stil so weiterzuentwickeln, damit mir da sicher zu werden, dass ich diese ganzen Erfahrungen nicht auf der Haut mache, sondern auf dem Papier. Ich habe das Tarot-Flash-Set genutzt und da waren es dann einfach 22 Bilder, die ich wo du schon sagst, wo dann irgendwie fast alle Typen drin sind, ein alter Mann, mal eine Frau, dass man ungefähr, oder auch die
Komposition. Ja, die Bandbreite ist dann dadurch drin. Ne?
Genau,
ne?
Was kann er überhaupt oder was will er überhaupt machen?
Genau.
Und für mich damals war auch wichtig, klar zu machen, wie die Komposition aussehen wird.
Genau.
Früher war klar, Sleeve. Was heißt, wenn du jetzt Kindeslied mehr machst, wie sieht denn das jetzt aus? Mhm. Was heißt ein ganzer Arm bei dir oder eine Front? Mhm. Und das mal auf dem Blatt Papier zu illustrieren.
Ich finde aber auch, dass ein Stilwechsel ist ja immer, also die Leute sind ja erstmal verwirrt. Also gerade bei dir, du hast ja von bunten Farben und von ziemlich viel Schattierten bist du auf eine komplett glatte Fläche gegangen, die eine braune Farbe hatte und vielleicht ein bisschen schwarz oder am Anfang noch ein bisschen mehr Farbe drin mit den Rot- und Gelbtönen. Aber das so runterzubrechen, das verwirrt die Leute auch erstmal. Und ich glaube, das ist ein bisschen, Björn hat mal damals zu mir gesagt, als er mich tätowiert hat, da ging es um Fehler in Bildern und da hat Björn zu mir gesagt, es gibt keine Fehler. Mach den Fehler einfach immer wieder, immer mehrmals. Und dann wird er irgendwann zu einem Markenzeichen. Mhm. Und ich glaube, so ist es auch mit diesem Stil. Du musst den Stil halt etablieren. Mach es einfach immer wieder weiter so. Du kannst es ja trotzdem nochmal variieren und weiterentwickeln. Aber irgendwann gewöhnen sich die Leute daran und sehen das. Und es wird immer jemanden geben, glaube ich, dem das gefällt.
Ja, da gehe ich voll mit. Also das ist genau meine Erfahrung. Dass es halt einfach Zeit braucht und aber natürlich die Präsentation. Ich weiß gar nicht, als ob... Also ich kenne... Könntest doch jetzt auch nicht mehr zurück, oder? Also es gibt ja eh keine Option zu sagen...
Nee, das wäre auch verlogen.
Das passt gar nicht möglich. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich kann die alten Sachen, ich kann die gar nicht mehr.
Ich könnte sie wahrscheinlich.
Erwische
mich manchmal sogar noch dabei, wie ich was zeichnen will, merke, das hat mir noch zu viel Schwung, das hat mir noch zu viel Dreidimensionalität, zu viel Tiefe oder irgendwas und dann nehme ich doch nochmal was raus. Ich könnte es wahrscheinlich, aber ich will es einfach nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, wenn ich jetzt zurückgehen würde, also erstens will ich mir selber nicht eingestehen, dass ich mit dem Stil gescheitert bin. Und zum anderen wäre das wieder das, was du vorhin gefragt hast, ob ich das machen würde, was die Leute von mir wollen. Und das möchte ich nicht.
Ja.
Ich möchte, dass die Leute das wollen, was ich mache. Dann mache ich denen das gerne. Dann mache ich auch die Motive, die sie möchten. Aber ich möchte das so machen, wie ich das mache. Mhm. Und nicht, weil dann bräuchte ich keinen Stil. Dann könnte ich in einem Streetshop arbeiten und alles machen, was die Leute haben wollen. Und dann wäre es auch kein, dann wäre es einfach nur ein Job.
Hm.
Oh, das war so ein Schlusswort.
Dann machen wir doch jetzt Schluss. Oder willst du noch die Augen zu und durch fragen?
Natürlich.
Oder Tarotkarte?
Unser Podcast heißt Augen zu und durch. Was war dein letztes Augen zu und durch Erlebnis?
In einem Podcast mitzumachen.
Wirklich?
Ja.
Das ist dein Augen zu und durch Erlebnis?
Total.
Ziemlich Warum? Aktuell.
Ich bin, glaube ich, alles andere als ein Selbstdarsteller und ich mag meine Stimme nicht, ich weiß nicht, also ich höre mich nicht selber gerne reden und ich habe, glaube ich, sehr große Unsicherheiten und habe Angst, mich lächerlich zu machen, was Falsches zu sagen, unsympathisch zu wirken, den Leuten nicht zu gefallen.
Glaubst du, irgendwas davon ist jetzt eingetreten?
Weiß ich nicht.
In den letzten 2,5 Stunden?
Wirst du den anhören?
Ich glaube nicht.
Das ist doch die Frage, ne? Also
ich glaube nicht.
Ich habe bis jetzt immer noch keinen gehört.
Das wäre dann das nächste Augen zu und durch eigentlich.
Den anzuhören.
Ja.
Was ist schwieriger? Den machen oder sich den anzuhören? Wie sieht's aus mit Kritiken? Würdest du sowas lesen? Also.
Ich kriege viel Kritiken.
Also da kannst du dich schon stellen. Darum geht es jetzt.
Ich habe mit Kritik, habe ich kein Problem.
Nee, also du meinst auch, wenn jetzt jemand das unter den Podcast.
Genau, Kritik zum
Podcast. Das labert er für einen Scheiß.
Sobald es produktiv ist und auch wirklich auf irgendwas eingeht, dann kann ich damit umgehen. Wenn einer nur einfach nur schreibt, nervige Stimme, na, dann hör dich selber.
Also du bist da zwar unsicher, aber du würdest jetzt da auch nicht in Tränen ausbrechen, wenn du da so Kommentare bekommst. Nee.
Gut. Also klar würde ich drüber nachdenken und wenn sich das häuft, dann würde mich das wahrscheinlich treffen, bin ich ehrlich. Aber wenn es jetzt 1, 2 sind, dann... Meine Güte, jeder hat seine Meinung. Und du kannst nicht everybody's darling sein. Es wird immer jemanden geben, der dich nicht mag, der dich kacke findet. Da gibt es genug, gerade als Tätowierer. Hast du einigen Leuten wahrscheinlich schon auf den Schlips getreten oder denen fühlen sich persönlich angegriffen bei einer Absage oder irgendwas. Ich habe auch nicht immer gleich und sofort und nett zurückgeschrieben.
eine Beichte.
Damals.
Das können wir jetzt mal einfach eine Tätowiererbeichte.
Das ist eine Tätowiererbeichte. Das ist auch eigentlich auch geil. Was bereust du?
Aber so zum Beispiel nicht zurückschreiben, das ist so wirklich eine Sache, die ich bereue. Das habe ich früher so.
Das ist auch echt kacke. Also
das ist richtig kacke.
Als Kunden, aus Kundensicht kann ich das ja mal sagen, dass das. Also, ne, man weiß ja, wenn man sich an Leute wie euch wendet, ich sag jetzt mal so, die Customized-Tätowierer, also die wirklich ja was entwerfen und so, ist mir schon klar, dass nicht jedes Wunschmotiv ein Wunschmotiv für euch ist. Aber nicht zu antworten oder mehrmals nicht zu antworten, finde ich echt super kacke. So, also ich finde, man kann ja, also gut, bei Daniel musste ich auch hart betteln. Da wurden auch 4 Tiere abgelehnt, sage ich mal vorher. 4 Tiere und irgendwie eine Meerjungfrau. Aber ja, so gar nicht zu antworten, ist mir auch schon passiert. Bei demjenigen, bei dem das mit vielen Menschen schon passiert ist. Und das finde ich total arrogant.
Aber so richtig gar nicht zu antworten, mache ich zum Beispiel nicht bewusst. Also ich lese jetzt nicht eine Nachricht und denke so, ach, scheiß drauf und beantworte die nicht. Oft passiert es, dass ich in einer Sitzung, gerade am Arbeiten, wir machen eine Pause, ich gucke auch kurz auf mein Handy, lese meine Nachrichten, habe auf Facebook oder auf Instagram was bekommen, lese die kurz durch, weil es halt in dem Moment wirklich interessant ist, zu gucken, was will derjenige haben und denke mir dann, okay gut, beantworte ich nachher, das brauche jetzt ein bisschen länger als Antwort, fange dann wieder weiter an, mit meinem Kunden zu arbeiten und dann fällt das irgendwie hinten über und dann komme ich abends nach Hause, bin K.O., setze mich aufs Sofa und gucke einen Film oder wir beide machen was und dann entweder dauert es dann wirklich ein paar Tage, bis ich antworte, weil ich dann irgendwann denke, da war doch noch was. Oder ich vergesse es halt einfach wirklich. Mhm. Also ich finde es auch tatsächlich okay, wenn Kunden dir schreiben und dir dann halt einfach nochmal schreiben. Ist natürlich nicht okay, das zu vergessen. Da muss ich mir halt irgendwie mal ein Prinzip oder irgendwie ein System einfallen lassen. Da muss ich auf jeden Fall besser drin werden. Im E-Mail-Verkehr und im Zurückschreiben.
Gibt es was, was du dir für die Tattoo-Szene wünschst?
Ja, ein bisschen mehr Miteinander, finde ich. Wäre schön. Ich habe gerade, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten so ist, aber ich habe gerade in Berlin so das Gefühl, dass jeder Zweite hier tätowiert. Bei vielen Leuten ist es gerade so ein bisschen Futterneid. Habe ich so. Also ich habe. Früher war das nicht so, als ich angefangen habe zu tätowieren, hat man sich die anderen Tätowierer angeguckt und hat gesagt, boah, krass, hast du das von denen gesehen, hast du gesehen, was der gemacht hat. Der hat gerade ein schönes Bild hochgeladen. Und heutzutage ist es irgendwie so, du guckst dir die Bilder an und du verfällst automatisch in so ein Lästern. Vielleicht hat auch gerade dieses Like-System dazu beigetragen, weil viele denken, ey, ich bin besser als der, warum hat der so viele Likes? Ich schließe mich da nicht aus, ich bin manchmal genauso. Und dadurch verfällt es in so ein Futterneid, dass die Leute einfach sagen, ich will das auch, was der hat. Und wäre ich ganz froh, wenn Instagram diese Likes wirklich abschafft, wenn dieses Scheißsystem nicht mehr da ist. Ich glaube, das tut den Leuten gut.
Das ist so eine Art Wertung, ne? Also es ist zwar jetzt irgendwie mit Herzen und du kannst jetzt nicht disliken, also du kannst jetzt keine Bomben werfen oder sowas, aber trotzdem, dass, wenn wenig Herzen ist, ist es ja auch irgendwie, also das geht Richtung Wertung und Kunst und Wertung finde ich auch sehr schwierig. Also ich habe mich jetzt auch abgekoppelt davon, da irgendwie Augenmerk drauf zu nehmen.
Ich finde, so richtig ganz abkoppeln kann man das. Also mir persönlich finde ich das schwer. Ich freue mich wirklich, wenn ich ein Foto hochlade und ich kriege meine 1000 Likes, ist so für mich so meine Mindestgrenze bei einem Tattoo. Alles, was drunter ist, denke ich manchmal so, das ist so ein, ach scheiße, irgendwas hast du da falsch gemacht. Aber im zweiten Schritt der Überlegung denke ich dann, warum eigentlich? Letztens zum Beispiel hatte ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, die Spinne, die ich dir gemacht habe.
Ja.
Ich finde die mega gut. Ich bin super zufrieden mit dem Foto. Ich habe auch das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mir das Foto angucke, finde ich die Tätowierung geiler als an dem Tag davor.
Mhm.
Die passt wahnsinnig gut in diese Lücke rein und ich persönlich sehe da eigentlich keinen Fehler, was bei mir bei meinen Sachen sehr, 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 sehr selten passiert. Aber die hat unglaublich wenig Likes bekommen und ich verstehe nicht warum, weil das Timing war gut und der Tag war gut und es hat alles gepasst, das ist ein gutes Foto. Und ich habe sie trotzdem drin gelassen und ich habe gedacht, okay, die ist nicht gut angekommen. Und jetzt letzte Woche war ich im Laden, Basti hatte eine Kundin, die ich auch tätowiert habe. Und das Erste, was sie sagt, ist, ey Daniel, ich will bei dir wieder einen Termin haben, ich habe die Spinne gesehen, die du gemacht hast, die finde ich voll geil, ich bin eine Spinne von dir. Und dann ist es wieder, das ist wieder das beste Beispiel dafür.
Ja, scheiß auf 400 Likes und.
Ja, das muss einem gefallen. Das muss. dem, der es trägt, und dann vielleicht noch jemanden, der dann sagt, finde ich auch cool. Und dann reichen 2 Likes völlig aus.
Ja.
Es muss einem gefallen, der dann auch zum Tätowieren kommt. Ne?
Genau.
Das ist ja dann die Hauptsache.
Und vielleicht noch
ich finde es schön, aber ich würde mich echt nicht tätowieren lassen, ganz ehrlich. Ich finde es super cool, was du machst, aber so wie mein ganzer Freundeskreis. Ich finde es echt super cool, aber ich würde es nicht machen lassen.
Genau. Ja. Da sind dann die Herzen auch nicht so wichtig.
Nee. Dieser Podcast ist und war eine Produktion von Sebastian Domaschke und Polly.
Naja. Die war erstmal eine Produktion von Polly und dann von Sebastian Domaschke.
Und jetzt auch von Daniel Gensch. Danke, dass du bei uns warst und sehr ehrliche Antworten gegeben hast.
Sehr gerne.
Und uns gibt es jetzt auch auf Instagram. Was halt jetzt? Uns gibt es seit Anfang an auf Instagram. Augen zu und durch.
Wir achten nicht auf Herzen. Ich nicht. Könnte alles sein lassen.
Ja.